Und jetzt kriegst du dann Durst, willst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und normalerweise verkosten wir einen Wein blind und stellen sie den gegenseitig hin. Und hin und wieder gibt es so Sonderfolgen, wo wir mit Menschen in der ganzen Weinwelt plaudern. Nicht nur mit Winzerinnen und Winzern. Und heute ist wieder so ein Tag.
Genau, für die heutige Sonderfolge sitzen wir in Bad Dürkheim bei den Medienagenten, genauer beim Felix Eschenauer und bei Marius Frick. Vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen heute. Freut uns sehr. Wir sind schon sehr gespannt auf diese Folge heute.
Voll. Und wir haben auch schon Wein da stehen. Es sprudelt schon was da in der Tischmitte. Sollen wir das mal einschenken?
Yes, starten wir gleich mal. Ich habe zwei Weine mitgenommen. Sehr großzügig.
Naja, großzügig, ich habe gesagt, nehmt jeder einen Wein mit.
Achso, wirklich? Okay, im Normalfall.
Also, es gäbe auch noch mehr Wein.
Mache ich mir jetzt keine
Sorgen. Im Normalfall haben wir ja einen Wein in der Tischmitte, wobei es stimmt. Bei unseren Sonderfolgen sind es manchmal fünf oder sechs.
Ach du Scheiße.
Gerade wenn wir mit Weinhändlerinnen was dann, was das ein bisschen Portfolio sagen, da ist es halt dann schwierig, das mit einem Wein zu machen.
Absolut.
Wobei, Challenge. Eigentlich müsste man es challengen und sagen, gibt es uns den einen Wein, der euch ein Portfolio am allerbesten beschreibt? Aber dann macht keiner mehr einen Podcast mit uns. Also, vielleicht lieber doch die fünf, sechs.
So. Das hätten wir eigentlich auch machen können, ne? Ja, ich glaube, wir haben eine Auswahl getroffen, die unser Spektrum ganz gut beschreibt.
Ja, perfekt.
Schmeckt schon wieder. Ja, es hat ganz gut getan, den ein bisschen zu karaffieren.
Sehr, sehr schön. Bist du deppert. Gefällt mir gut. Ultra saftig am Gaumen.
Gefällt mir sehr gut. Rinnt auch jetzt um die Uhrzeit tatsächlich sehr gut. Also Auswahl gut getroffen.
Ja, wir nehmen am Vormittag auf. Nur um das dazu zu sagen. Es ist doch noch recht früh.
Yes.
Es rinnt sehr gut.
Also ich gehe davon aus, dass das von einer Kundin oder einem Kunden von euch stammt.
Das ist richtig. Ja. Von einem Projekt, was wir auch von Anfang an begleitet haben und wo sozusagen das die Gesamtidee langsam greifbar wird.
Ah ja.
Ich habe gerade kurz überschlagen, wie viel Sekt wir schon gemacht haben, nicht, dass es zu einfach wird.
Oh, da gibt es schon. Da gibt es schon ein paar.
Naja. Schaumwein, ja. Gute Korrektur.
Also vielleicht, um so ein bisschen einzugrenzen. Wir sind ja hier in Bad Dürkheim an der Mittelhart, also im Herzen der Pfalz. Zur Pfalz gehören ja ganz viele spannende Einzelregionen, die aber zum Glück sich alle unter dem Namen Pfalz auch präsentieren. Und wir sind hier an der Mittelhart, das ist ja so die historische Weinbauzone der Pfalz oder die historischste. Ihr wart ja gestern bei einem wichtigen Weingut an der Mittelhart und dessen Lagen kennt jeder. Und die Lagen, aus denen dieser Schaumwein kommt, kennt man eigentlich auch recht gut, würde ich sagen.
Naja, also auch ein mittelharter Betrieb, sagst du.
Richtig, ja.
Jetzt müssen wir ganz genau wissen, im Portfolio, welche mittelharte Betriebe ihr habt, die naja, Sekt machen.
Du könntest da anders herangehen und das einfach blind nageln, das ging
ja
da.
Ja, easy. Aber das ist zu leicht, Michi.
Also, lieber über die Portfolio-Thematik.
Lieber doch über die Portfolio-Geschichte.
Ja, es ist insgesamt halt sehr, sehr schön. Das wirkt schon so, als hätte es ein bisschen Hefelager gehabt, ist trotzdem ultra frisch, super Säurezug dadurch, schirbt komplett an.
Sehr kreidig auch, finde ich so.
Voll.
Am Gaumen.
Du spürst richtig diese kalkige Kreidigkeit da hinten, ja. Sehr, sehr schön.
Und trotzdem ist es nicht so, wie ich immer finde, auf Krampf, auf Spannung vinifiziert. Also das ist ja auch, war ja lange Jahre, finde ich, auch ein Trend im deutschen Riesling, dass man versucht hat, diese Spannung durch sehr, sehr viel Säure und manchmal auch noch ein bisschen Zucker hinzukriegen.
Ja.
Das ist sicherlich ein Schaumwein, der sehr viel von seiner inneren Struktur lebt.
Schöne Saftigkeit im Kern da. Und du hast ja trotzdem vor allem dieses Kräuterthema und halt so ein bisschen dieses mineralische Thema, dieses Kreidige. Und dann hinten aus, ich fasse was Dunkleres nur dazu.
Voll.
Im Fokus die Frucht nicht wirklich. Wer macht das? Steckst komplett aus.
Ich weiß es nicht. Wer kennt das morgen?
Ich habe gesagt, ihr habt das Projekt, ich bin wieder beim Portfolio.
Ja.
Ich habe gesagt, ihr habt das Projekt von Anfang an mitbegleitet. Das throwt mich so ein bisschen. Es ist ein reines Sekthaus.
Ja.
Ich überlege die ganze Zeit, ob sie Krax sein könnten, aber ich kenne halt das von anderen nicht.
Ja.
also ich kenne das Krag-Portfolio ganz gut und der kommt mir, also der passt mir nicht hundertprozentig ein. Mhm. Aber wer sonst, der da an der Mittelhart nur Sekt macht?
Das ist eben die Frage, weil so mein ganz erster Gedanke war so von diesem Säure- und Schalenthema und Apfelschale und so drinnen, so ein bisschen so in Richtung Griesel, wenn das irgendwie was Neues ist, was ich noch nicht kenne. Aber.
Ja, von der Feinheit passt es ganz gut. Mhm. Und auch von dieser Absenz der Frucht.
Ja, genau. Also das hätte ich mir grundsätzlich vorstellen können.
Vielleicht kennen wir es einfach nicht, haben Michi?
Ah, ich kenne es auf jeden Fall, würde ich sagen.
Oh, shit, kenne schon.
Damn.
Aber es gibt noch nicht so viel Wein. Das ist die Cuvée 203 von Christmann und Kaufmann.
Okay, naja, auf das hätte man halt auch kommen können.
Das, das habe ich komplett ausgeblendet.
Aber, shit. Ja, ich habe auch kurz überlegt, ob es zu naheliegend ist. Aber wir entscheiden ja nicht, ob es zu naheliegend oder besonders spannend ist, sondern ob es gut schmeckt.
Und, voll.
Das war die Motivation da, ja. Eine ganz spannende Geschichte mit lauter spannenden Protagonisten und
ja. Das macht so viel Sinn.
Yes.
Ah, das ist immer so bitter, wenn du dann denkst, komm, hättest du ein bisschen mehr nachgedacht, da hättest du schon hinkommen können.
Ja, mein Problem war, dass ich natürlich nur ein Sekthaus gedacht habe und es ist ein einzelnes Sekthaus, das abgekoppelt ist, aber glaubst du, die kommen drauf? Nein.
Ja. Kein Problem, ich bin mir nicht sicher, ob ich das rausgeschmeckt hätte, blind. Ich finde, man muss Mut zur Lücke besitzen.
Ja, natürlich.
Immer. Das ist quasi die Prämisse unseres Podcasts. Ja. Lücken füllen ein bisschen.
So, apropos Lücken füllen. Jetzt wird es bei unseren Hörern und HörerInnen einige Lücken geben, die sagen, hä, Medienagenten?
Wo seid ihr?
Was macht ihr eigentlich? Wer seid ihr? Wo seid ihr? Wie geht das alles? Also wir haben schon gehört Bad Dürkheim, aber was macht ihr eigentlich? Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, was ist die Idee Medienagenten?
Gerne. Die Medienagenten sind eine Kommunikationsagentur. Uns gibt es nächstes Jahr schon 25 Jahre.
Mhm. Hui.
Genau, die Agentur haben der Christoph Ziegler und der Jochen Stange zusammen mit ihrem Freund Dick Paulus damals gegründet. Und Christoph und Jochen sind weiterhin Inhaber, Geschäftsführer, eben seit 25 Jahren. Mhm. Der Name ist ja auch so ein bisschen vielleicht so ein bisschen misleading, wenn es um Wein geht. Aber so wie das halt mit dem Branding und der eigenen Marke ist, haben wir uns entschieden, als das Thema Wein immer wichtiger wurde, da keinen Paradigmenwechsel einzuleiten, sondern zu sagen, das ist das, womit wir uns sehr wohl fühlen. Mhm. Mit dem Namen ist ja irgendwie auch griffig. Voll. Und genau, also wir machen sehr, sehr viel rund um den Wein. Das ist unsere Hauptspezialität. Ähnlich wie ein Weingut sich in unseren Augen extrem fokussieren sollte auf ein Produkt oder auf eine Stilistik, haben sich auch vor allen Dingen Christoph damals so vor gut 20 Jahren entschieden. Ja, einfach aus der Beobachtung, es gibt keine Weinkommunikation in Deutschland. Und ganz lustig finde ich eigentlich der Blick auf Österreich. Also meine Prämisse ist immer, Österreich ist in Sachen Wein Deutschland immer 10 Jahre voraus.
Und das ist wirklich das Einzige, wo wir irgendwo voraus sind. Ja?
Also, das muss man aus. Ja, muss man dazu sagen, unbedingt.
Natürlich, die gesellschaftliche Verhaftung von Wein ist in Österreich eine ganz andere als in Deutschland, was mich immer zu dem Spruch führt, also Deutschland ist kein Weinland. Ich würde sagen, Österreich ist ein Weinland, weil ein Weinland macht nicht nur aus, dass dort Wein produziert wird, sondern dass das eigentlich das erste Kulturgetränk ist, an das man denkt. Also wenn man sagt so, was trinkt man eigentlich? Wein. Mhm. Und nur dann gibt es die Chance, dass sich das überhaupt, glaube ich, bei den Menschen einschleift und dass Weingüter die Chance haben, wirklich zu wirklich zu Marken zu werden, die wiedererkannt werden und die diskutiert werden und die ihre Rolle auch im Alltag haben, was, finde ich, in Deutschland sehr verhalten ist immer noch. Hm. Genau, wie kam ich da drauf? Der Blick nach Österreich, also das Thema Österreich, Weinvermarktung und Weinphilosophie, Weinstilistik. Ich meine das wirklich ernst. Also als wir damals so geschaut haben, wer macht eigentlich gute Weinkommunikation, gab es das eigentlich nur in Österreich mit der Dolly.
Mhm. Also das meine war Partners. So,
genau, meine Partners. Das sehen wir auch heute noch im Prinzip voller Anerkennung, was da vorgelegt wurde an Idee und Struktur, wie man an das Thema rangeht. Wir haben dann sicherlich recht schnell auch einen eigenen Weg gefunden. Österreich hat uns ja auch als Land da gar nicht so interessiert, weil wir eigentlich in Deutschland genug zu tun
haben. Ja, sicher.
genau,
immer noch genug zu tun.
Ne? Ja, absolut. Also noch lange nicht fertig. Und genau, also so kam das Thema Wein ist unser Schwerpunkt. Weingüter. Wir arbeiten eigentlich zu 90% mit Familien- oder inhabergeführten Weingütern. Wir haben auch ein bisschen, klar, eine Genossenschaft, eine Kellerei, irgendwelche Einzelmarken, ein bisschen Gastronomie und ja, halt Weinhandel auch drumherum ein wenig. Aber ich sag mal, das, wofür unser Herz schlägt, ist Weingütern auf die Sprünge zu helfen, wie sie gut ihren Wein vermarkten. Mhm. Das tun wir.
Aber das heißt, gegründet ist es nicht worden mit dieser Prämisse, nur Wein zu betreuen oder Winzerinnen zu betreuen?
Eigentlich digitale Medien. Mhm. Das war, daher kommt der Name. Mhm. Und das war die Intention. Und das Thema Wein wurde dann so sukzessive aufgebaut. Genau, bevor ich eingestiegen bin, gab es eine Mitarbeiterin, die Melanie Stumpf, die damals vom VDP gab. Das war sozusagen die erste Entscheidung, jemand, der sich mit dem Thema Wein beschäftigt, mit reinzunehmen und zu gucken, wie man das Ganze entwickeln kann. Dann kam ich, dann kam mein Kollege Felix Watzka und so ging es immer weiter. Und Marius ist fast unser neuester Zugang.
Mhm. Anderthalb Jahre, ja.
Genau. Mhm. Und auch erst der zweite Geisenheimer. Also, ja.
Wenn man es so aufziehen will, ja, mit Geisenheim. Das wäre ja selber recht spät in Geisenheim, aber ich nehme das gerne mit. Das stimmt schon, ja, definitiv. Also alles, was ihr heute über die Agentur hört, ist aus Felix' Mund einfach wesentlich fundierter.
Ja, ja. Na, ich glaube, es wird schon das eine oder andere geben. Wo
ja, plus wahrscheinlich hast du nur ein bisschen mehr diesen Außenblick. Ja? Also so ein bisschen dieses parallele draufschauen können.
Weil definitiv, ich find, ja.
Wenn man lang was von innen sieht, dann ist es schwieriger, dann nochmal einen Schritt zurückzugehen und mal auf außen zu schauen. Deswegen auch cool, dass ihr immer wieder neue Ankömmlinge habt und auch viele Praktikantinnen und Praktikanten, genau. Das kriege ich auch immer so ein bisschen mit.
Und ich war ja auch einer.
Ja, eben. Ja. 23 warst du, gell?
Ich glaube ja, Herbst 23 war das, ja.
Ja.
Also meine idealen Praktikanten kommen eigentlich aus Österreich.
Sehr gut. Wir
haben zwei ganz tolle Praktikantinnen, an die ich mich extrem gerne immer wieder erinnere, die Laura Döllerer und die Katharina Gessel.
Ja,
und das ist dann immer natürlich. Auch schön zu sehen, was so passiert. Und das war lustigerweise, waren es glaube ich auch die ersten Österreicherinnen, die Interesse gezeigt haben, in Deutschland was zu lernen oder was mitzunehmen. Quasi Kulturtransfer. ich muss persönlich sagen, ich glaube, es geht uns allen so. Wir schätzen Österreich als Weinland extrem. Mhm. Ja, weil ich habe es eben schon mal gesagt, so dass die Connection ist irgendwie so, wie ich mir das eigentlich auch in Deutschland wünschen würde, zwischen Produzenten und Konsumenten, zwischen Gastronomie und Winzerinnen und Winzern. Also, ja.
Wir hätten uns diese Folge von der ÖWI sponsern lassen.
So ja, stimmt.
Ja, naja. Und wir kriegen die mehr wieder einen Auftrag von DWI oder so.
Also kurzer Cut, Werbeblock. Hier einfügen. Das kann man eben schnittnachträglich noch machen.
Gar
das
ist kein ja Problem. Kein Problem.
Finde ich super.
Vor allem, du hast ein halbfertiges Produkt, das kannst du schon mal hinschicken und
sagen. Ja, ganz genau, schaut euch so, an. Wollt ihr ja, nicht so genau da dann beworben werden?
Ja, genau. Mit dem O-Ton. Sorry, besser geht's nicht. Ja.
Na bitte. So, bevor wir jetzt noch tiefer in die Agentur reingehen, würde ich tatsächlich sehr, sehr gerne eure beiden Geschichten hören.
Genau.
Ich finde, das ist immer essentiell, wenn man weiß, wer da hinter dem Mikrofon sitzt und aus welcher Perspektive das erzählt wird. Magst du anfangen, Felix?
Gerne. Das ist immer schwierig, ne? wenn man über sich selbst...
Es ist komisch, die eigene Geschichte zu erzählen. Aber fangen wir an mit, wann ist Wein in dein Leben getreten?
Ganz früh. Also ich bin in einer heute völlig unbedeutenden Weinbauregion aufgewachsen, im Mittelrheintal. Mhm. Also so grob bei Koblenz am Rhein, Richtung Westerwald. Das weiß kaum jemand, dass es da überhaupt Wein gibt. Gehört zum Weinanbaugebiet Mittelrhein und ist wirklich winzig und war schon, als ich Kind war, nur noch verschwindend gering existent. Und trotzdem hat es halt doch so das Leben in dem kleinen Ort, in dem ich aufgewachsen bin, extrem geprägt. Also was ich finde, was ich da mitgenommen habe, war dieses tägliche Wein ist Leben. Alles dreht sich irgendwie um den Wein und um, ja, obwohl ich von der Familie her dann nur geringe Berührungspunkte hatte, waren so besonders ein Weingut bei uns im Ort, das war so Spielplatz und Lernen und alles. Da weiß ich nicht, ich glaube, ich war da mit 3 oder 4 das erste Mal dann mit im Weinberg und dann halt immer in der Weinlese, habe da schneiden gelernt, bevor ich wahrscheinlich die Schere hätte in die Hand gedrückt bekommen sollen, habe da im Keller Schläuche geputzt und alles Mögliche. Und das war eigentlich super, eine super, das war eigentlich sehr, ich habe das sehr spielerisch erfahren, weil ich halt eben nicht aus dem Weingut komme, wo es von Anfang an Arbeit bedeutet, nie diese Perspektive hatte. Und das war so, ich glaube, das hat schon die Grundlage gelegt. Dann habe ich mich schon von klein auf eigentlich sehr für Literatur und Geschichte interessiert und bin eigentlich über dieses Thema Wein als Kulturthema dazu gekommen. Das heißt, ich habe mich dafür interessiert, bevor ich den Wein eigentlich als solchen getrunken habe. Ja. Das war dann doch schon irgendwann auch mal recht früh, aber sicherlich nicht früh regelmäßig. Und dann gab es so 2, 3 Schlüsselmomente, denke ich. Also dieser natürliche Umgang in der Familie auch. Wein gab es zum Essen, zum guten Essen. Wir sind in Weinbauregionen in Urlaub gefahren und so, ohne dass ich das jetzt intensiv die Familie damit beschäftigt hätte. Und dann habe ich einen sehr großzügigen Partneronkel, den Peter. Der hat mir dann halt mit 15 oder 16 die erste Flasche Latour auf den Tisch gestellt. Okay. Und da bin ich gleich recht hoch eingestiegen. Also ich sage immer, ich habe mich ein bisschen von der Spitze wieder durch die Talsohle nach oben gearbeitet in der Weinwelt. Was dabei geblieben ist, ist, dass ich bis heute fest davon überzeugt bin, dass das Thema große Weine trinken einfach essentiell dafür ist, dass man es versteht.
Ja.
Was groß ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber mir hat es auf jeden Fall den Boden bereitet für die Auseinandersetzung, ja. Und dann kam eigentlich eine recht unspektakuläre Zeit. Ich habe Germanistik und Geschichte studiert in Trier. Habe nichts mit Wein gemacht, weil alle naturwissenschaftlichen Fächer waren für mich ein absoluter Horror. Ich war auch immer so schlecht, dass es immer so knapp da gerade fast nicht gereicht hätte. Und irgendwie war für mich die einzige Perspektive, naja, wenn, muss man irgendwie nach Geisenheim gehen und Weinbau studieren. Und ich weiß nicht, ich bin damals überhaupt nicht auf den Trichter gekommen. Ich hätte ja auch irgendwie eine Lehre machen können und so. Und dann hätte ja das alles. Und habe ich gedacht, na, das packe ich nicht. Also das kann ich nicht. Da habe ich keine Lust, mich mit Mikrobiologie und Kellertechnik und ganzen Kram zu beschäftigen. So, dann mache ich halt das, was mir Spaß macht. Das habe ich dann sehr intensiv, auch sehr lange jedenfalls, habe ich studiert und habe in der Zeit sehr viel guten Wein getrunken. Habe das Thema Mosel als meine Weinheimat eigentlich entdeckt. Das ist für mich nach wie vor eine der faszinierendsten Weinbauregionen der Welt. Und habe dort sehr, sehr viel, bin da sehr tief in das Thema reife Weine eingestiegen. Habe dann auch mit Kumpels und Freunden zusammen irgendwie Keller aufgekauft und viel davon selbst probiert und den Rest verscherbelt und so. Also das war irgendwie alles, hat alles so funktioniert. Lustig, ja. Und habe da eigentlich recht viel Netzwerk aufgebaut. Und habe dann lustigerweise, nachdem ich irgendwann dem Manfred Klimek, als er mit Captain Cork angefangen hat, so auf den Keks gegangen bin, immer wieder, ich gesagt habe, nee, das ist Quatsch und das kannst du so nicht schreiben und das musst du irgendwie anders machen, hat er gesagt, ja, Eschenauer, dann schreib halt selbst. Bro. Okay, super.
Coole Idee.
Genau. Dann kam so ein bisschen zu der Zeit, als es wirklich extravaganter war, kam diese Captain Cork-Zeit, wo ich im Akkord Kolumnen rausgehauen habe. Ich glaube, es sind sicher über 100 gewesen. Und weil ich konnte ja mit dem, was ich so studiert habe, eigentlich nicht so richtig anfangen. Ja, ja, und dann kam ich als Texter tatsächlich zu den Medienagenten.
Ah. Ja,
2011, ja. Genau. So war das im Parforce-Ritt durch die Weinentwicklung. Ja, genau.
Und wie war dann die Entwicklung innerhalb der Medienagenten? Du hast gemeint, du bist als Texter eingestiegen.
Genau, ja.
Wie ging es da weiter?
Ich bin als Texter eingestiegen, zum einen, weil es so den Bedarf gab natürlich. Die Agentur war da noch ein bisschen kleiner. Und vor allen Dingen Christoph Ziegler war halt klar, dass das Thema Weinkommunikation super gut funktioniert, mit einem sehr individuellen Ansatz damals bei uns, wo wir wirklich die Persönlichkeit der Winzerinnen und Winzer einfach in den Mittelpunkt der Vermarktung gestellt haben. Und das war neu und hat hervorragend funktioniert, weil am Ende ist es ein Nase-Nase-Geschäft. Wenn man sich gut leiden kann, ist es super. Wenn man sich schlecht leiden kann, ist es ganz furchtbar.
Genau.
Ist so. Und wir haben halt gesagt, okay, man muss halt daran arbeiten, dass die Leute einen irgendwie kennenlernen als Winzerin oder Winzer, bevor sie in Kontakt kommen. Mhm. Und es war aber auch klar, dass ich natürlich mit sehr, sehr vielen guten Kontakten einfach auch aufkam. Und so gerade das Thema, was passiert eigentlich, nachdem man die Marke inszeniert und produziert hat, also wenn Etiketten, Story, Medien und so weiter alles stehen, wie macht man dann weiter?
Ja.
Und deshalb hat sich eigentlich so dann meine Rolle auch sehr stark in Richtung des Themas Weinkommunikation. Andere würden vielleicht PR sagen, was ich immer für den komplett falschen Begriff halte. Mhm. Weil PR gibt es im Industriebereich, aber im Wein gibt es eigentlich nicht, in meinen Augen. Die Dinge, die Kunden halt besonders machen, erzählen. Und ja, so ging das weiter. Dann stärkerer Konzeptbereich und seit einigen Jahren eben auch recht viel Verantwortung in der Geschäftsführung für Personaldinge, Unternehmensentwicklung, also wo wollen wir hin. Und so hat sich das entwickelt, wenn ich mir das gerade so überlege, so die letzten 12 Jahre, dann ist das so alles, 13 fast. Ist das so, gut, dass du gefragt hast.
Schön, gerne.
Sehr gerne.
Ja, und dann ist natürlich auch, geht immer der Blick zu Menschen, die das vielleicht auch gut können, die auch gut Wein erzählen können. Und Marius war jetzt einer von diesen Menschen, die das in unseren Augen sehr gut kennen. Und wir haben uns auch ja in einer völlig anderen Konstellation kennengelernt, nämlich ich dich als Sommelier, wo ich gedacht habe, okay, das ist jemand, der ist super gut vernetzt, der kennt unheimlich viele gute Leute, der hat den Blick des Sommeliers und aber auch irgendwie des Kommunikators. Und so sind wir irgendwie zusammengekommen. Stimmt. Zuerst.
Soll ich von vorne anfangen?
Bist du bereit?
Ich
bin, ja, genau.
ich bin absolut bereit. Ja, tatsächlich, auf gewisse Weise ist es ähnlich. Also ich komme aus einem Haushalt, der mit Wein gar nichts zu tun hat, wobei das ist ein kleiner Unterschied. Mhm. Allerdings aus einer Region, ich bin Schwabe, komme von der Ostalb. Das ist, sagen wir mal so, auf halbem Wege zwischen Stuttgart und München. Mhm. Ziemlich kalte, ziemlich triste Gegend, gerade kulinarisch, das ist tatsächlich so. Und also daher kam es schon mal nicht. Und, und wenn ich an meine Eltern denke, meine Mutter trinkt heute noch vorzugsweise und am allerliebsten Genossenschafts-Schwarzriesling, restsüß. Ich konnte da noch nicht so viel Pionierarbeit und Überzeugungsarbeit leisten, aber wer weiß, vielleicht kommt es noch. Und bei mir ging das damals los mit 16, 17. Und eigentlich über Umwege, weil ich immer Koch werden wollte.
Ah, okay.
Und das war damals schon mein Traumberuf. Und das, ja, ich bin dann aber über ein Praktikum beziehungsweise sogar eine angefangene Ausbildung, muss man es ja fairerweise sagen, ziemlich auf dem harten Boden angelangt, weil ich habe die auch nach 2 Wochen innerhalb der Probezeit noch abgebrochen mit 16, weil ich gesagt habe, nee, das bleibt mein Hobby. Und wenn ich solche, das könnt ihr rausschneiden, Arschgeigen vor mir habt, dann werde ich mir das verderben und das möchte ich nicht. Und deswegen, das war auch überhaupt nicht irgendwie so im Rücken zur Wand, sondern ich habe einfach gesagt, okay, dann lasse ich das bleiben, das macht keinen Sinn.
Ja.
Und im nächsten Zug habe ich dann halt geschaut, was nahe liegt. Und das Erste, was mir in den Sinn kam, war Wein. Ohne Ahnung, ohne Idee davon, was mich erwartet. Und da gab es tatsächlich nur einen bisschen größeren Fachhandel in der Region, der Wein verkauft hat. Und dann habe ich mich da einfach für eine Ausbildung beworben und habe dann eine klassische Einzelhandelskaufmannslehre gemacht. Habe das dann natürlich durchgezogen, weil einmal darf man, zweimal ist blöd. Und das hat auch Spaß gemacht, das muss man auch dazu sagen. Das liegt auch daran, dass ich sehr, sehr gute Kollegen hatte. Und einer davon, mein Lehrmeister, mein Ausbildungsleiter, war der Marcel Mühlberger, der heute die Freiheit Vinothek macht. Und wir haben uns damals in der Ausbildung ziemlich, ziemlich hochgeschaukelt, weil grob gesagt haben wir hauptsächlich Palettenware verkauft, Primitivo, irgendwelche Sanchoveses, Low-Budget-Bereich, was die Leute halt auch auf dem Land gerne getrunken haben, nichts überkantitelt. Es gab schon Weine, die dann auch irgendwie da rumstanden, ob jetzt vom, ich glaube, Robert Weil hatten wir damals noch, VDP, und das ein oder andere größere Bordeaux-Weingut lag immer noch rum. Und über das kam man eigentlich dahin, dass man sich für Fine Wine interessiert hat, und dann haben wir eigentlich das komplette Ausbildungsgehalt jeden Monat vollkommen auf den Kopf gehauen. Und wie gesagt, das war dann das Hochschaukeln, wo man sich dann wirklich eingedeckt hat mit, was ist gerade spannend. Die erste Liebe war tatsächlich auch restsüß, wie bei Felix. Also man ist dann sehr schnell in die Mosel gelangt. Das ist auch einfach mit 16, 17 und damals 18, muss man dazu sagen, ist ein bisschen Zeit vergangen. dass man halt, das schmeckt halt süßer Wein einfach noch einen Ticken besser.
Sicher,
das war dann auch so. Aber das ging relativ schnell rum und man ist dann auch recht zackig im Piemont gelandet. Das ist tatsächlich so ein bisschen meine Wahlheimat oder Weinheimat besser gesagt, neben der Pfalz und neben der Mosel. Und ich glaube, nach der Pfalz auch die Weinregion, die ich bisher am häufigsten besucht habe. Jetzt muss ich kurz überlegen. Genau, das habe ich dann 3 Jahre gemacht und war noch 2 weitere Jahre dort und habe mich dann entschieden, dass ich Sommelier werden möchte.
Ja.
Habe dann also am Ende des Tages doch nochmal in die Gastronomie gekommen.
Mhm.
Und das habe ich in Stuttgart gemacht. Und lustigerweise, jetzt könnt ihr wieder Werbung für die Österreicher reinschneiden. Es geht nämlich, das war ein sehr stark auf Österreich fokussierter Laden. Taos Weinbar hieß das damals. Deutsch-österreichisch. Und das kam auch über eine Zusammenarbeit mit dem Weinhändler, das ist der Karl Schartner in Stuttgart, der, ich meine, Sommelier in Kitzbühel oder Lech war, eins von beidem.
Okay, ja.
Und der hat Stuttgart quasi komplett mit österreichischem Wein zugedeckt.
Ja.
Und das
sehr gut.
Ich bin damals, ja, es war schon sehr gut, aber ich bin damals angekommen und habe gedacht, was soll ich jetzt hier mit Hirzberger Knoll und dem ganzen Kram machen? Weil das war eine Zeit, in der habe ich mich dann auch schon weintechnisch ein bisschen entwickelt und das kam in eine, müsste so 2018 gewesen sein. Also ich war damals 22 und alles, was damals nicht trüb und nicht ungeschwefelt war, war für mich Käse. Ich war ein richtiger Naturweinvogel, so ein bisschen zumindest. Und das hat sich aber relativ schnell entwickelt, weil man einfach festgestellt hat, okay, es ist Dogmatismus ist Quatsch. Und das kam dann auch innerhalb von 1-2 Jahren und dann mittlerweile bin ich, glaube ich, ich trinke wie ein Boomer, würde ich sagen, so richtig schön klassisch und klar. Und naja, großer Wein ist großer Wein, den gibt es auf beiden Seiten. Ich glaube, da sind wir uns eh alle einig. Von daher bin ich da sehr undogmatisch. Das habe ich wieder 2 Jahre gemacht, das klassische Lehrprogramm IHK Sommelier WZ, weiß der Geier was alles. Und dann kam Corona. Und mit Corona habe ich mich dann wieder mit meinem alten Lehrmeister zusammengetan. Er hat die Freiheit Vinothek damals schon gegründet und ich bin zu ihm nach Ulm gegangen. Und das ging auch 4 Jahre. Und da habe ich, glaube ich, tatsächlich alles getrunken, was unter der Sonne steht, was wichtig ist. Und das hat mich weintechnisch, also rein von der Sensorik her, extrem geprägt und extrem geprägt. Und in der Zeit, das müsste mit 26 gewesen sein, das war nach knapp 1,5 Jahren dort, habe ich mich dann entschieden, nach Geisenheim zu gehen. Und das war tatsächlich einfach, weil ich gesagt habe, okay, ich wollte immer studieren, das will ich gemacht haben. Und das war tatsächlich der einzige Grund, warum ich es damals auch gemacht habe. Bin währenddessen natürlich in der Freiheit-Bibliothek noch geblieben und habe das noch 2,5 Jahre weiter gemacht. Und dann in Geisenheim, auch total interessant, weil man letztlich von Romani Conti und Co. dann wieder in den Rheingau kommt und dann halt dort wieder mit Gutsriesling hantiert, was vollkommen fein ist. Also das ist tatsächlich eine Basis, die ich nie irgendwie vergessen habe und die ich immer noch total wichtig finde. Aber man sieht so ein bisschen die Realitäten von anderen Produzenten auch, was mir heute in der Arbeit extrem hilft zum Beispiel.
Sure, yeah.
Und dass man einfach alle Perspektiven sieht. Und dann innerhalb Geisenheims müssen wir ein Praktikum machen, das BPS-Praktikum, berufspraktisches Studium. Und das habe ich dann bei den Medienagenten gemacht, das war 2023. Und das auch aus völliger Überzeugung heraus, weil mich das Thema Marketing oder Vermarktung generell von Wein extrem interessiert. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass daraufhin der Wechsel von Ulm nach Bad Dürkheim kam, also nach dem Praktikum. Und jetzt bin ich hier, ja.
Ja, geil. Also finde ich voll spannend, weil du halt urviel abdeckst mit diesen gefüllten 3 Leben, die du schon da innerhalb gelebt hast quasi.
Es kommt mir auch 4. So vor, ja. Ich habe noch ein bisschen, ja.
4 sind noch übrig, wird noch einiges gehen. Aber ist natürlich cool, ja, weil du hast ja dieses Sommelier-Thema, dann der Einstieg über das Koch-Thema und so, das ist jetzt schon super divers, dann Handel gesehen und dann gleichzeitig aber wieder Geisenheim und dann da auch noch Interesse für Kommunikation und Marketing haben, das ja trotzdem nochmal ein ganz anderer Aspekt ist. Sehr, sehr divers.
Absolut.
Ja, divers ist es. Und auch so ein bisschen damals 10 Jahre lang Raubbau am eigenen Körper betrieben, weil man alles sehen wollte, man wollte alles probieren.
Ja.
Vor allem, also die Neugier ist ja bis heute extrem hoch. Jetzt wird es ruhiger, hoffe ich. Wobei ich das schon sagen kann, es stimmt nicht, nein.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, ruhig ist sehr relativ im Verhältnis zu anderen Jobs.
Das macht auch keinen Spaß.
Für uns ist eigentlich immer was los.
Und innerhalb der Medienagenten, was sind jetzt aktuell deine Aufgaben? Also was machst du gerade am allermeisten?
Also prinzipiell mache ich ziemlich das Gleiche wie Felix. Mhm. Wir machen zusammen Konzepte für Weingüter, machen Strategien, machen Kommunikation, lassen uns gute Ideen einfallen, um Weingüter wieder nach vorne zu bringen. Oder auch, nicht nur nach vielen geht es auch gut. Und man arbeitet dann einfach an ein bisschen Selbstverwirklichung, von manchen auch sicherlich. Und ich würde sagen, also man hat es jetzt an der Vita so ein bisschen rausgehört, da kommt viel über den Bereich Fine Wine, viel über den Bereich Vertrieb, viel über den Bereich Netzwerk, Sommelerie. Das können wir extrem gut gebrauchen, bin ich überzeugt von, einfach aufgrund der Tatsache, weil wir ja Hand in Hand mit allen dieser Arme zusammenarbeiten müssen. Und so, ja, so ist das. Und ob das jetzt irgendwie die Perspektiven aus dem Fine Wine-Bereich sind, aus dem Premium-Bereich, wie man eben... Das sind ja alles Testimonials für Produkte, wie es funktioniert. Und das kann man nicht zwangsläufig überstülpen auf jeden unserer Kunden oder sowas, aber es kann bei manchen einfach extrem hilfreich sein, zu sehen, okay, wie machen es denn Betriebe aus dem Burgund, aus dem Piemont, aus der Toskana? Und offensichtlich sehr erfolgreich, weil sonst würde man es nicht als Fine Wine beschreiben.
Ja, sonst würdest du es nicht auf der ganzen Welt trinken oder kriegen.
Und klar.
Sicher. Die Perspektive ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Felix, du hast gemeint, du bist auch für dieses Thema Personalentwicklung bei euch zuständig bis zu einem gewissen Grad. Muss jemand, der zu euch dazukommt, neu Wein mögen? Muss er aus dem Weinbereich kommen? Muss er eine Weinausbildung haben in irgendeiner Form?
Er muss keine Ausbildung in dem Bereich haben. Also die Agentur hat ja, wenn man so möchte, kann man die Medienagenten in so... 3 Units teilen. Das eine ist der Bereich Beratungsstrategie, wo aber halt auch Projektmanagement drin liegt. Also es ist ja nicht so, dass wir alle immer nur uns dem Kunden mit den sozusagen kompliziertesten Fragestellungen widmen können, sondern es ist ja auch ganz viel Organisation. Also was vor allen Dingen Marius und ich, aber auch mein Kollege Felix Watzka, Christoph, Jochen, Lea. Das ist ja unheimlich viel Organisation auch. Und dann haben wir ganz klar abzugrenzen, Menschen, die sich mit Mitarbeiterinnen, Kollegen, die sich mit Grafik beschäftigen. Also wir haben Kommunikationsdesignerinnen, Kommunikationsdesigner, 5 an der Zahl. Und wir haben Programmierer, IT-Leute, die sich schwerpunktmäßig in Bereichen Shop, Crossmedial, generell digitales Marketing und aber auch ganz klassisch Entwicklung von Webseiten, von Software und so weiter beschäftigen. Und da ist es natürlich so, dass jeder so seinen Spezialbereich hat. Also bei mir ist es immer noch sehr viel Text einfach. Ja. Also das ist das, was ich eigentlich am besten kann. Also wenn man mal von der fachlich fundierten Ausbildung herkommt, ja. Und bei Marius zum Beispiel würde ich dir jetzt einfach mal zuschreiben, ist tatsächlich die Auseinandersetzung mit dem Produkt und mit der Wirkung in den unterschiedlichen Zielgruppen, also in den B2B-Zielgruppen eigentlich so, dass die Hauptexpertise und Christoph zum Beispiel macht sehr, sehr stark das Thema, also kreativ, Artdirektion etc. Felix ist sehr gut in Gesprächsführung, er ist ganz wichtig für unsere Strategie-Workshops zum Beispiel oder auch mal für den ein oder anderen kniffligeren Kommunikationsfall. Also ich bin da ein sehr kompromissloser Mensch. Das funktioniert auch nicht immer, das matcht nicht immer und dann gibt es andere liebe Kolleginnen und Kollegen, die da vielleicht besser vermitteln können oder die es auch gelernt haben. Und so gibt es eben auch bei der Grafik gibt es eben Leute, die sehr gut illustrieren können. Es gibt welche, die typografisch sehr stark sind. Und ich würde auch sagen, das ist tatsächlich die große Stärke des Zusammenspiels. Sich für Weine interessieren ist schon sehr wichtig.
Ja.
Mhm. Weil es ist, also ich würde sagen, wir sind halt wie ein spezialisierter Mediziner eigentlich. Wir widmen uns ganz konzentriert, wo der Mediziner aufs Organ schaut, keine Ahnung, Herz oder Neurologe oder sowas, so schauen wir halt auch eben auf das Thema Wein und alles, was dazugehört. Und gerade jetzt in diesem Bereich der Konzeption finde ich immer, das kann man tatsächlich nur bei uns lernen, was wir hier so tun. Und es ist dann auch höchst speziell. Also man kann dann vielleicht eine eigene Agentur gründen oder man kann vielleicht gucken, wo man da irgendwie unterkommt. Aber ich würde schon sagen, wir haben sehr, sehr geringe Erwartungen jetzt, dass jemand ein absoluter Marketing-Crack ist von der reinen Buchlehre her.
Ja.
Aber die Erwartungshaltung geht natürlich dahin, dass jemand kreativ damit umgehen kann, was es eigentlich bedeutet, Wein zu verkaufen oder für Leute zu denken, wie sie ihren Wein sehr gut verkaufen können und das eben auf allen Ebenen. Ja. Mhm.
Ich sehe das ganz genauso. Also ohne da irgendeine Form von meiner Ausbildung zu schmälern, also im Speziellen auch die in Geisenheim nicht. Aber es ist eher das Verständnis für das Produkt und die Transferleistung, daraus zu schließen, was möchte denn der Endkunde, beziehungsweise was möchte auch der Produzent, also der Winzer, wie man mit dem Produkt umgeht, wie man es kommuniziert. Und das lernt man tatsächlich nicht. Also ich habe es bisher nicht gelernt. Ich mache quasi gerade meine dritte Ausbildung.
Das
kann man sagen. Ja.
Was haben wir bei den drei Leben?
Ich finde das immer so lustig, wenn Leute über, da sind wir gerade wieder bei den Klassikern, wenn jemand sagt, naja, die machen ja kein Marketing. Und Maus und ich haben zuletzt zwei sozusagen praktische Impulse für Vorlesungen in Geisenheim gegeben und haben uns ganz bewusst Romani Conti und Egon Müller rausgegriffen, weil da ja immer jemand, also jeder sagt ja, die machen ja kein Marketing. Ja. Naja, die Entscheidungen, die wurden teilweise vor 100 oder vor 60 Jahren getroffen, wie man mit seiner Marke umgeht. Aber natürlich ist das Marketing.
Natürlich.
Und da habe ich da haben wir, glaube ich, beide einen ganz natürlichen Zugang und sagen eben nicht, du musst dich damit und damit lehrbuchmäßig auseinandersetzen, sondern es geht darum, einen Weg zu finden, über seinen eigenen Wein zu reden. Und dabei können wir mehr oder weniger unterstützen. Also von sozusagen, du kriegst die komplette Idee, soll sich nicht wie verkleidet anfühlen, aber du kriegst schon die komplette Idee bis hin zu, okay, da wo du dich als Winzerin oder Winzer nicht so gut auskennst, da können wir halt unterstützen. Mhm. Das ist so das Spektrum eigentlich.
Ja, ganz kurz, um die Statistik abzurunden, wie groß ist euer Team?
Wir sind eigentlich so seit, ich glaube, über 10 Jahren mehr oder weniger immer so 20 Medienagenten und Agentinnen.
Das ist natürlich cool, weil da hast du dann wirklich den Spezialisten und die Spezialistin für alles, was man irgendwie braucht, darinnen sitzen.
Richtig.
Und kannst immer darauf zurückgreifen.
Ja. Mhm. Aber es macht schon Sinn, weil das Marketing-Thema, ehrlicherweise kann man ja auch nicht lernen am Schluss. Am Schluss ist es eins, wo ich natürlich ein bisschen am Background irgendwo brauche.
Ich finde, du kannst schon so ein bisschen dieses
den Blick.
Ja, lernen. Dieses Rüstzeug, diese Basis quasi. Hm. Aber dann lernst du das einfach vor allem by doing.
Ja.
Wenn man uns ehrlich
sagt. Das ist auch ganz viel Empathie. Halt
genau.
Also diese
Empathie, aber die brauchst, ja.
Und schon mal so ein bisschen Branchenkenntnis. Ich meine, natürlich hilft es manchmal, wenn du, wie schon gesagt, diesen Außenblick ein bisschen noch hast. Aber ich glaube trotzdem, wenn du nicht in einer Branche so ein bisschen reingewachsen bist, dann tust du das sehr, sehr, sehr hart, da tatsächlich effektiv, längerfristig effektives Marketing zu betreiben.
Also was schon, finde ich, sehr wichtig ist, also habe ich gesagt, man sollte sich für Wein interessieren, ist es, was dabei, finde ich, der wichtigste Aspekt ist, man muss verstehen, warum es so viele Leute begeistert.
Ja.
Also das, und natürlich, ich würde sagen, das passiert am ehesten dadurch, dass man den Wein trinkt. Wenn ich aber in meine eigene Geschichte zurückgucke, ich habe es ja gerade gesagt, mich hat es eigentlich schon fasziniert, als es noch nicht ums Trinken ging.
Ja.
Und deshalb bin ich auch der Meinung, man muss den Wein nicht trinken, aber so diese Leistung, also diese Kulturleistung, diese Technik anzuerkennen, dass das in den Weinbauregionen eigentlich alles geprägt hat über 2000 Jahre.
Ja.
Wir haben lustigerweise in Wien vor Ende letzten Jahres in Australien und seine italienische Freundin getroffen, die Weine importieren, und saßen am Tisch und haben so ein bisschen dann kam über gute Flaschen, die auf dem Tisch standen, irgendwie zueinander und hat sich so ein bisschen ausgetauscht. Also Punkt eins, das Beste, was es in unserer Branche gibt, ist dieses, Leute erkennen sozusagen, dass du Spaß an dem Thema hast und du kommst sofort ins Gespräch und es war richtig tief. Ja.
Ui.
Und das andere war, dass ich dann irgendwann erzählt habe, naja, ich habe an der Mosel gelebt und da studiert und habe da Moselwein kennengelernt. Und dann sagte die Italienerin sagte so, ja, Wahnsinn, voll cool. Ich trinke am liebsten Johann Josef Prüm. Und dann sagte ich, ja, das kenne ich gut. Das ist auch einer unserer Kunden und so. Und dann meinte ich, ja, weißt du eigentlich, dass die Wilner Sonnenuhr in Weinberg ist, der seit 2000 Jahren ununterbrochen kultiviert wird? Nee, was, wie? Die ist völlig aus allen Wolken gefallen. Also die hat irgendwie diesen Wein getrunken und fand den bis dahin schon gut, super, konnte sich sozusagen den Produzenten merken, hat sich auch die Lage gemerkt. Und dann kam auf einmal diese Information, das ist ein Weinberg, der wurde von römischen Legionären angelegt und hat jetzt seit 2000 Jahren eine Kulturpflanze. Und alles, was man so drumherum sieht, der Wohlstand, der sich da vor 200 Jahren rausgebildet hat, das kommt alles nur Oder rührt alles aus dieser Einzelentscheidung her, die weit außerhalb unserer Vorstellungskraft liegt. Und das fand ich wieder so ein irres Beispiel dafür, was es eigentlich ist, was, glaube ich, den Wein so unverwechselbar macht. Und es ist einfach diese irre Kulturtechnik.
Ja. Und diese Leidenschaft, diese Emotion braucht's, weil sonst wird es schwierig, glaube ich. Die braucht es schon, wenn ich da herinnen sitzen würde und mal überlegen möchte, wie könnte jetzt Weingut oder Genossenschaft oder was auch immer denken, dann muss ich diese Leidenschaft, diese Emotion irgendwo verstehen können, weil das ist, was ich ja nach außen bringen muss an die Endkonsumentin und den Endkonsumenten oder genauso halt B2B.
Ja.
Also.
Und wenn man sich jetzt natürlich die ganz aktuellen Diskussionen in Richtung Alkohol ist Gift und führt zu Krankheiten und so weiter anschaut, was ich natürlich prinzipiell unterschreiben würde, dann ist es extrem wichtig, dass wir da, finde ich, ein sehr gutes, konzertiertes Lobbying betreiben, was eben das Thema, es ist kein austauschbarer Alkoholkonsum, wenn man Wein trinkt. Es geht darum, natürlich ein Bewusstsein zu schärfen dafür. Aber das ist mit allem so. Also mit allen Genussmitteln, mit allem, was man extrem tut, löst man Krankheiten, Probleme und sonstige Themen aus. Aber ich finde es unheimlich wichtig, dass wir uns wirklich irgendwie da vergegenwärtigen. Ich glaube, dass wir da schon an der Schwelle stehen, wo es extrem wichtig ist, gut zu kommunizieren. Mhm. Man kann sich mit Bier und mit Schnaps hervorragend berauschen, wenn man das möchte. Warum sollte man das eigentlich mit Wein tun, wo man so viel Arbeit, Energie reinstecken muss, wo es so teuer ist, den zu produzieren. Ich glaube, da müssen einfach noch sehr viel stärker andere Werte in die Kommunikation rein, auch damit uns dieser ungetrübte Genuss irgendwie erhalten bleibt. Das ist ja schon
aber eine Herausforderung. Aber du glaubst, er kann erhalten bleiben?
Ja, das glaube ich schon.
Das finde ich sehr beruhigend.
ich bin da ganz optimistisch. Das muss man, finde ich, auch sein.
Ja.
Wenn wir uns anschauen, über welche Krisen der österreichische und der deutsche Weinbau hinweggekommen ist. Und ich sag mal, fast phönixartig eigentlich. Das ist ja das,
immer wieder,
ist
ja
eigentlich korrekt, das Krasse. Ja. Ja, dann bin ich da sehr, schaue ich da sehr positiv in die Zukunft.
Wenn Österreich 85 überlebt, dann geht das jetzt auch.
Da hört man alles aus.
Damit wir vielleicht nicht mehr ein bisschen zurückkommen auf das, was ihr so im Detail macht. Wollt ihr mir einfach heranführen an das, was passiert, wenn ein Weingut auf euch zukommt? Nehmen wir mal gerne irgendein Beispiel. Habt ihr irgendwas, was aktuell zu euch gekommen ist, ohne jetzt irgendwie Namen zu nennen? Und da fehlt es quasi an allem. Vielleicht haben wir einen Generationenübergang. Mhm. Wir brauchen eine komplett neue Idee davon, was jetzt gemacht werden soll. Mhm. Wir brauchen eine Strategie. Wir brauchen auch gerne Branding, Corporate Identity, Corporate Design oder so. Wie geht es ja an sowas ran?
Und am besten wissen wir noch gar nicht, dass wir das alles brauchen.
Ja, ganz genau. Das weiß jetzt natürlich ich, aber das Weingut weiß es vielleicht nicht. Klar, aber ich komme zu euch, ich habe einen Generationenübergang und ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll.
Ja.
Wie startet ihr dann, mit den Personen zu reden?
Du hast eigentlich, finde ich, die drei klassischen Fälle sozusagen, wo das stattfindet, also Generationenübergang, aus sich heraus die Erkenntnis, man muss irgendetwas an der Gesamtkommunikation vielleicht ändern. Und Kommunikation bedeutet für uns eigentlich immer alle Medien, alle Inhalte und so weiter. Und das Dritte wäre sowas wie ein neues Produkt tatsächlich oder eine neue Marke. Ne? Das wäre, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir, oder was ich immer versprechen kann, ist, dass wir schonungslose Ehrlichkeit pflegen. Weiß, dass wir auch schon Jobs nicht gemacht haben, weil es keinen Sinn ergibt. Oder wo wir es in die Hände des Kunden zurücklegen und sagen, ich glaube, ich würde es nicht machen aus wirtschaftlichen Gründen, aus Produktqualität ist ganz häufig so. Ja. Also das heißt, wenn wir uns zu einem Erstgespräch treffen, wir probieren die Weine und es ist ganz wichtig, es geht nicht um subjektiven Geschmack, sondern es geht darum einzuordnen, ob das marktfähig ist oder nicht oder in welchem Rahmen.
Ja.
Es geht nicht um süß oder trocken. Es geht nicht darum, dass alle Weine trocken sein müssen. Aber es geht darum, dass natürlich in einem internationalen Kontext ein Wein immer trocken ist.
Ja.
So, und in Deutschland gibt es ja ganz, ganz viele Betriebe, die sozusagen konsumentengerecht Weine machen für süß, für halbtrocken, für trocken und so weiter. Also finde ich auch super wichtig, dass man da am Anfang sehr ehrlich ist und auch immer wieder versucht, viel Überzeugung da reinzulegen, dass das gerade nicht unseren subjektiven Geschmack betrifft, sondern dass es wirklich um so eine Einordnung geht, ist das eigentlich, funktioniert das? Dann natürlich die Motivation ganz wichtig für eine Zusammenarbeit. Wer will das eigentlich? Aus welchen Beweggründen passiert das? Das ist so ein sehr typisches Erstgespräch eigentlich. Wenn wir uns dann sozusagen über den Budgetrahmen geeinigt hat, was auch ein Thema ist, weil wir natürlich eine sehr anspruchsvolle Dienstleistung erbringen, wo an der sehr viele Spezialisten beteiligt sind.
Ja.
Und anders als beim Arzt gibt es für sowas eben keine gesetzliche Krankenversicherung, sondern man muss einfach gucken, ob das sozusagen dein Privatpatientenkonto hergibt.
Ja.
Also die Entwicklung einer gesamten Kommunikation kostet natürlich und es kostet vergleichbar mit einem wichtigen landwirtschaftlichen Gerät oder mit einer Investition in einen Weinberg vom Pflanzen bis zum Aufziehen. Wenn wir uns darüber verständigt haben, dann starten wir immer mit irgendeinem Gesprächs- oder Workshop-Format, wo die grundlegenden Linien erarbeitet werden, wo wir uns unter dem Terroir-Prinzip Mensch, Herkunft, Produkt der Marke widmen und schauen, was ist eigentlich die Essenz, was macht die Marke eigentlich aus, was ist der Kern. Wir entwickeln von da ausgehend eine Kommunikationsstrategie, die eben sowohl die To-Dos, die notwendig wären, als auch die Ziele, als auch das Timing, als auch viel Inspiration eigentlich schon einschließt. Also Moodboards, Look and Feel, Folien sozusagen, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, wie auch die visuelle Kommunikation am Ende aussieht. Und dann kommt's natürlich ganz auf die Empfehlung an. Also ein gutes Beispiel der letzten Zeit ist ein Weingut, das als Marke super gut dasteht, ein wirtschaftlich höchst erfolgreicher Betrieb mit guter Vertriebsstruktur, die einfach gesagt haben, was die Leute irgendwie nicht checken, ist, dass wir ganz besonderes Terroir haben und dass wir dort eigentlich seit vielen Jahren schon sehr viel Energie reinlegen. Auch dort die ersten Weine probiert und gesagt, ja, irre gut, also sehr ausdrucksstark, sehr unverwechselbar. Aber natürlich momentan von der Positionierung her hat das Weingut halt nicht darauf hingearbeitet. Also die Positionierung ist eher breit, viele Menschen ansprechen und breite Vertriebswege und so weiter. Und da war dann die Entscheidung oder war dann die Empfehlung zu sagen, gut, dann schauen wir mal, dass wir eine eigene Linie machen. Und zwar nicht im Sinne von, das ist komplett anders, sondern da können wir einfach diese Geschichte sehr viel konsequenter erzählen, ohne, ganz wichtig, den wirtschaftlichen Erfolg der Hauptmarke eigentlich anzukratzen. Also macht genau den Unterschied, ob man im Weingut was überstülpt und dann sagt so, ich bin aber für nichts verantwortlich, was dann passiert, ihr wolltet es ja so.
Ja.
Oder ob man eben sehr verantwortungsbewusst halt sagt, wir erkennen den Erfolg, wir können auch darüber diskutieren, ob das überhaupt sinnvoll ist, dass ihr in Zukunft Einzellagenweine macht und das halt voll im Mittelpunkt steht, weil eigentlich verdient ihr sehr solide so. Und was dann ganz schön war und was das Ganze halt bestärkt hat, war, dass es eben zusätzlich auch noch die Begeisterung halt von der nächsten Generation einfach gab. Und dass am Anfang so ein bisschen eigentlich der Sohnemann so als Kommunikationsvehikel gedacht war und sich aber dann einfach herauskristallisiert hat, dass der sich da mit 18 oder 19 so reingedreht hat und dann im ersten Jahr eben nicht nur die Weine der Herkunftsweine, also die Produkte der Herkunftsweine, sondern den ganzen Jahrgang schon gemacht hat. Und
cool.
Da sage ich immer, das passiert, während du eigentlich was anderes tust oder während du was anderes gedacht hast, passiert irgendwie das Leben noch nebenher.
Ja, sicher.
Und es hat sich dann eigentlich sehr, sehr gut insgesamt zusammengefügt, ohne dass man das hätte planen können. Mhm. Das ist natürlich super.
Aber was man da ganz schön hört schon, ist, dass ihr halt nicht nur Kommunikation macht zum Schluss, sondern ihr euch halt tatsächlich auch wirklich mit dem Sortiment beschäftigt, da viel näher drinnen seid, da auch sagt, hey, was können wir da vielleicht machen oder da, ich will nicht sagen eingreifen, weil das klingt so, als würdet ihr sagen, so, das muss jetzt, aber halt gemeinsam auch sich überlegt, was kann man da auch noch am Sortiment ändern, am Produkt vielleicht auch noch mal verfeinern, verändern. Das ist halt schon spannend, weil normalerweise denke ich, ja, passt Werbeagentur, du hast halt dieses Thema, du kriegst ein Konzept eben, passt, mach, du kriegst irgendwie halt dann schöne Website, ein neues Logo, kriegst irgendwie eben die ganze Konzeptionierung dazu und sagst, hey, so und so müsst ihr auftreten, so und so müsst ihr reden, danke, ciao, sondern ihr seid wirklich ja drei Schritte tiefer drinnen.
Was die Sache, was auch extrem hilfreich ist, glaube ich, bei dem ganzen Prozess, im besten Falle sind wir ja auch Kunden oder halt zumindest Konsumenten. Mhm. Und dann hast du auch immer den Blick raus, also wenn du jetzt irgendwie für eine große Medienagentur arbeitest im Bereich Chemie oder sowas dergleichen oder eben irgendein was bisschen Unpersönlicheres, dann weißt du ja am Ende des Tages auch gar nicht, was will denn im Zweifel der Konsument oder der anzusprechende Kunde. Und das im besten Fall ist das so, kann man natürlich nicht immer garantieren, aber es ist auf jeden Fall schon sehr hilfreich, ja.
Und ich stelle mir es trotzdem sehr, sehr schwierig vor, solche Portfolio-Diskussionen zu führen, weil es da halt wirklich um die Substanz geht, ne? Und auch das ganze Pricing-Thema. Ihr nehmt das ja alles mit und verpackt das ja alles in euren Strategien, soweit ich das richtig gehört habe. Wie führt man so, ich meine, diese Preisdiskussion im Spezifischen finde ich halt extrem spannend, weil es ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema ist.
Ja.
Wie sage ich wem, was das Produkt jetzt wert ist? Wie geht man an sowas ran?
Das ist sicherlich das Delikateste.
Ja, das glaube ich. Deswegen interessiert es mich so sehr.
Und das ist auch das, was wo ich auch sage, wir sind keine Betriebswirte und wir sind auch keine Steuerberater und keine Finanzberater. Wir arbeiten mit finanziell solide geführten Unternehmen. Und da gibt es Weingüter, die können dir auf den Cent genau ausrechnen, wie viel in der Flasche auch Etikett, Verpackung und so weiter eigentlich kosten darf. Das finde ich immer super.
Ja, das ist das Traumszenario.
Das finde ich wirklich groß. Und das, und davon gibt es aber sehr, sehr wenige.
Ja.
Auch einfach, weil das nicht zum Ausbildungsstand gehört, sondern weil das meistens Menschen sind, die entweder vielleicht selber noch einen Betriebswirt gemacht haben oder die das halt interessiert oder die es aus dem eigenen, der Verantwortung gegenüber dem eigenen Unternehmen tun. Also Preisdiskussionen sind schwierig und würde ich sagen, führen wir nicht mit derselben Energie, mit der wir in Packaging sozusagen diskutieren.
Mhm.
Aber ganz klar, wenn man sich in einem bestimmten Umfeld positionieren möchte, ist das Objektivste, was wir tun können, eben das Wettbewerbsumfeld darstellen und sagen, okay, so sieht's aus, regional, international auf dem Level, auf dem du Wein machst.
Mhm.
Und da musst du halt irgendwo rein. Also ihr merkt das schon, das ist nicht unser Hauptthema, aber es ist natürlich ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn man ein Produkt oder die Qualität eines Produkts unterstreichen will. Was nichts kostet, ist nichts.
Das geht ja nicht aus.
Jeder von uns hat sehr viel, glaube ich, gefühltes Wissen, was das angeht, weil es ist ja letztlich auch die Kaufentscheidung.
Mhm.
Wenn wir an sowas dran sitzen, wie einer Preisliste zum Beispiel, sage ich auch mal, du kannst den Leuten ja 1000 Klassifikationen und sozusagen überstülpen, woran sie sich orientieren sollen. Am Ende schaut jemand auf die Preisliste oder in den Webshop und sagt, ich kann nur 10 Euro ausgeben oder ich möchte unbedingt irgendwas, was mindestens 50 Euro kostet.
Genau.
Und das sind so diese Perspektiven, wo ich sage, da steigst du eigentlich als Produzent ein bisschen aus, das verantwortest du darüber, wie du die Marke inszenierst. Da kommen wir wieder ins Spiel. Willst du Weine für über 50 Euro machen? Muss das so und so aussehen? Musst du die und die Geschichte erzählen? Muss die Wertschöpfung erläutert werden? Und willst du im ganz großen Teich bei allen halt mitschwimmen? Dann ist es vielleicht eher wichtig, einen Blick zu werfen. Wie sind generell die Vertriebswege? Also wie verkaufst du eigentlich gerade? Und da hast du ja auch einen super guten Überblick, beziehungsweise das ist ja viel Recherche, einfach auch immer zu schauen, wo bewegt sich der Kunde eigentlich, in welchem Umfeld.
Und die Frage muss man sich zumindest immer stellen, wo möchte er auch hin?
Ja.
Also was ist so ein bisschen das Ziel? Weil wenn man oben mitspielen will, kommt man nicht mit 10 Euro Riesling hin. Also klar, natürlich, wenn es die Basis ist, kann es das sein oder sowas. Aber was aus meiner persönlichen Erfahrung der Fall ist, dass viele ihr Produkt einfach massiv unterschätzen. Das ist natürlich nicht der Regelfall. Aber das führt teilweise zu Entwicklungen, das kennen wir alle, Sekundärmarktpreise, wo der Winzer im Zweifel nicht viel von hat, außer ein bisschen Renommee, was abfällt, aber halt eben kein Geld. Und das ist meistens ein ziemlicher Drahtseilakt, da irgendwie die richtige Mitte zu finden. Im Zweifel können wir natürlich auch helfen oder sowas, aber wie Felix schon sagte, das ist nicht die Hauptaufgabe oder nicht zumindest nicht den meisten Raum ein. Ja.
Ja. Ihr könnt es im Endeffekt nur erklären, dass der Preis genauso ein Kommunikationsmittel ist am Schluss.
Genau. Klar.
Weil das ist wichtig. Ich glaube, die Winzerinnen und Winzer sehen wahrscheinlich oft halt einfach nur den Einsatz, der da reingeht und dann sagen sie, okay gut, um den Preis kann ich es für mich persönlich rechtfertigen. und nicht das, dass ich eigentlich mit dem Preis auch wirklich die Wertigkeit des Produkts irgendwie beschreibe, ohne dass ich es wirklich meine, ne?
Das war auch jetzt, als wir die Tage wieder unterwegs waren und nur bei zwei Betrieben unabhängig voneinander ging es um neue Weine. Und ist immer die Frage, was nehmt ihr denn jetzt in Zukunft dafür?
Ja.
So 40 Euro und so. Beide intuitiv oder beide fast gleichzeitig gesagt, nein, das muss mindestens 50 kosten. Mhm. Weil es geht nicht um euren Gutswein und es geht auch nicht um eine generelle Preisanhöhung, aber ihr kommt mit diesem Produkt, du hast einmal die Chance für den Aufschlag.
Ja.
Das ist ja genau der Punkt.
Genau.
Also diese ganze Preiserhöhungsdiskussion, jeder Betrieb müsste eigentlich konsequent jedes Jahr die Preise erhöhen,
ja,
wenn man sich die wirtschaftliche Entwicklung, ja, Inflation und so weiter anguckt. So.
Genau.
Ist unmöglich.
Ja.
Und man sieht jetzt sehr schön, mit zwei oder drei Weingütern haben wir wirklich eine massive Preiserhöhung in den letzten, also vor 3 oder 4 Jahren empfohlen, mhm, wo es eigentlich eine sehr gute Zeit war. Es, mhm, weiß nie jemand, ob es besser oder schlechter wird. Mhm. Aber ich sag mal, auch vor 3 oder 4 Jahren war die Perspektive jetzt so, dass es nicht unbedingt besser wird.
Ja.
Und die sind heilfroh. Also das waren dann eben teilweise wirklich große Sprünge. Und das ist auch das, wo ich echt häufig dann mit Bauchschmerzen ins Bett gehe, weil das, mhm, sind solche Empfehlungen, wo du sagst so, boah.
Wenn das schief geht.
Wenn das schief geht, ja, schwierig. Und es zeigt sich jetzt auch schon wieder, dass das gut war, dass es damals, mhm, teilweise Preiserhöhungen von 10 oder 20 Euro für, ja, die Top-Weine einfach, ja, waren. Weil das kannst du jetzt nicht machen.
Mhm.
Also ich behaupte, wer dieses Jahr anfängt, auch im Top-Wein-Bereich stark zu erhöhen, der wird nicht gekauft.
Ja. Ja, mhm, weil da ist einfach so viel,
das ist
Angst, Sorge, das geht sich im Moment, ja, nicht aus. Und gleichzeitig hast du halt dann einen Topwein, der eben die 40 Euro kostet, wo Leute, die ähnliche Sachen trinken und kennen, sagen, da würde ich auch 50, 55 Euro dafür zahlen. Und dann hast du halt einfach 15 Euro, die da einfach verloren gehen,
ja,
die nirgends stören würden, weil wenn ich den Wein um 40 Euro kaufe und von dem Produkt überzeugt bin, und was, das spielt in einer Liga mit 55, dann zahle ich die 55 auch gerne.
Ja.
Vor allem, wenn wir dann dabei kleinere Betriebe sind, die eh gar nicht so viel Menge oder kleinere Lagen, kann man genauso runterziehen, wo ich sage, hey, von dem Wein gibt es eh nicht wahnsinnig viel.
Ja, man sieht auch, dass viele Preissteigerungen, die in den letzten Jahren so krass vorgenommen oder die sich so krass entwickelt haben, mhm, schlichtweg eigentlich ein Vertriebsthema waren. Also Stichwort bekannte Piemonteser Betriebe oder gesuchte sozusagen, die du vor 10 Jahren über Dritte bekommen hast, mhm, nur,
mhm,
die du vor 5 Jahren für unfassbare Preise, mhm, überhaupt nur gekriegt hast und vielleicht Dritte und die mal mindestens seit Sommer letzten Jahres auf einmal ganz regulär online verfügbar sind, wo man merkt, da sind verschiedene Dinge passiert. Einmal natürlich das Thema wirtschaftliche Entwicklung. Das, mhm, heißt, es kommen Sachen auf den Markt. Winzer müssen Weine verkaufen, die sie vielleicht vorher auch ein bisschen zurückgehalten haben. Und zum anderen, es gab auf einmal eine Vertriebsstruktur in dem Land, hat sich etabliert, wurde aufgebaut, was es vorher nicht gab.
Mhm.
Wo ich auch sage so, und jetzt geh mal hin und frag, was die Flasche eigentlich wert ist.
Mhm.
Du kriegst ja allein aus den letzten 10 Jahren 8 verschiedene Antworten.
Yes.
Yeah.
Was für mich auch noch reinstellt als Faktor, was ich total wichtig finde, was man eigentlich auch nicht sieht oder wenig sieht, ist die Tatsache, und da wird es in ein paar Jahren Studien zu geben, das ist jetzt also eher eine subjektive Beobachtung, dass diese Hypes, die solche Produkte ausmachen, einfach viel schneller vorbei sind.
Mhm.
Und sowas, mhm, fällt dann einfach hinten runter. Und das, was vor 3 Jahren noch ausverkauft war, ist heute vielleicht einfach gar nicht mehr so gesucht.
Ja.
Und das,
ja,
kommt noch erschwerend dazu im Zweifel, ja.
Ja, das würde ich aus der Subjektivität total unterschreiben. Yes. Hundertprozentig. Ist natürlich auch, die Zeit ist schneller geworden.
Immer. Klar.
Wir brauchen sie nur die Medien anschauen. Es wird alles schneller. Damit ist der Hype schneller da, aber er ist genauso schnell wieder weg.
Mhm. Ja.
Das ist, glaube ich, ein Riesenthema, was halt viele Winzerinnen, Winzer, die gerade in diesen Hype mal reinkommen und meistens ja unabsichtlich reinkommen, weil absichtlich kannst du das ja eh eigentlich nicht machen.
Mhm.
Und dann vergessen es, dass es darum geht, dass man jetzt eigentlich genau in der Zeit daran arbeiten muss, dass man sich etabliert.
Ja, das ist ja die Kunst an der Sache, Stabilität dann zu schaffen.
Ja.
Und nicht wieder irgendwo, wie du schon gesagt hast, hinten runterzufallen dann.
Ja, klar. Mhm.
Wollen wir Wein Nummer 2 vielleicht, yes, einmal zwischendurch probieren?
Sehr gerne.
Nice. Beides gute Morgenweine.
Mhm. Schon, oder?
Ja. Stein am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen.
Ja, richtig.
Schön. aber ganz ehrlich, fair enough.
Ja.
Rieslingeli.
So eine Scheiße. Aber.
Ja, siehst du, das müssen wir drinnen lassen jetzt.
Ja,
ja.
Ja, mir ist es wurscht.
Aber fairerweise, also.
Naja, macht schon Sinn, ne?
Riech halt rein, ich meine.
So, Felix, während du weg warst, hat der Marius schon mal gedroppt, dass es ein Riesling ist.
Sehr gut. Kleines Malheur.
Aber fairerweise.
Schieb's auf die
ganz
Uhrzeit.
Ehrlich, der Riesling hat auch gedroppt, dass er ja, ein Riesling genau. ist. Also. Ja, also,
der versteckt sich ja nicht, der Riesling. Ja. Also, weder in der Nase noch am Gaumen.
Yes.
Bin einfach ein unfassbar schlechter Lügner.
Ah, sehr schön.
Ja.
Wie gesagt, schöne Würze, schön dieses Steinmehl-Thema, auch sofort wieder drinnen.
Ja.
Sofort wieder in diesem bisschen kreidigen.
Und sehr, sehr schön klar. Ganz, ganz klare Linie.
Ja.
Es hat halt, also so ein Wein, der eine unheimliche Fülle hat, ohne schwer zu sein.
Genau.
Also ich finde immer, er kleidet den Mund
komplett
aus und entfaltet da einen unglaublichen Druck, ohne dass das ein schwerer Wein ist.
Na, voll. Es hat schon eine Dichte, aber dann schiebt es
ja,
so.
Ja, aber diese Klarheit, die da drinnen ist, das ist halt, das macht das Ganze kein bisschen schwer.
Es ist auch nicht zu klassisch. Ne? Also nicht dieses Schema F, was man in deutschen Riesling ja regelmäßig hat, das hat er überhaupt nicht. Ganz eigene Stilistik.
Voll. Super kräutriger hinten raus wieder.
Voll. Schöner dieser Grip hinten raus.
Feiner Gerbstoff, ja, genau. Und wird dann richtig salzig hinten raus. Mhm.
Das ist auch einer der Weine, der tatsächlich so mein ambivalentes Verhältnis zu naturnahem Riesling wieder befriedet hat. Ich hatte lange die Überzeugung, dass das meistens schief geht, wenn man Riesling mit ein bisschen weniger Schwefel, mit etwas längerer Maischestandzeit oder längerem Hefelager ausbaut, dass das meistens sehr diffus wirkt oder auch bitter wird. Das ist hier überhaupt nicht der Fall.
Nein,
das gefällt mir wahnsinnig gut.
Kein bisschen diffus hier.
Aber es ist schon ein Verhältnis, das ich nachvollziehen kann, weil es ist halt leider oft so.
Ja, ja. Manchmal muss man ein bisschen kämpfen.
Ja.
Ist so. Schön.
Wer macht das? Es hat schon Dichte.
Ja, diese schöne Rundung, die du am Gaumen hast, die aber nicht schwer wird. Also sobald irgendwas so ein bisschen diese Rundung hat, steckt es halt in die Pfalz im Normalfall, wenn irgendwas bei ihm verkostet. Das ist mein klassischer Move.
Das ist schon mal sehr richtig.
Ja.
Sehr
gut.
Das macht immer, wir sitzen halt in der Pfalz. Das macht es nochmal leichter. Aber es ist schon diese Substanz am Gaumen, das ist schon sehr klassisch Pfalz, finde ich.
Ich kann das extrem gut nachvollziehen, den Eindruck.
Ohne jetzt klassisch zu sein, das noch einmal vorweggenommen.
Es ist wahrscheinlich recht schwierig, auf den Produzenten oder die Produzentin zu kommen.
Ich glaube, das ist auch nicht.
Das ist aber auch vielleicht gar nicht das Spannende an der Sache. Wir haben uns gedacht, wir zeigen euch in unseren Augen mal so die beiden stärksten Entwicklungen, die es eigentlich in der Pfalz gibt.
Mhm.
Und da, das ist zum einen Schaumwein, also ganz klar.
Ja,
mega.
Kassmann Kaufmann, das am Anfang Krack gesagt, klar, die gehören natürlich auch dazu. Die Scheuer, also das Weingut Scheuermann
aus
Niederkirchen.
Mit Preisleistung absolute Frechheit, also
der
Wahnsinn.
Der Vincent Eimann zum Beispiel, was für mich auch einfach einer der großen Schaumweinkünstler in der Pfalz ist.
Mhm.
Und ich glaube, es ist wirklich diese Möglichkeit hier in diese Ausgereiftheit einfach der Sorten zu kriegen, eigentlich recht früh.
Mhm.
Ja.
Die Säure kann hervorragend erhalten werden. Und man hat wirklich einfach natürlich so Koryphäen wie Mathieu Kaufmann, der für unseren ersten Wein unseren ersten Schaumwein verantwortlich ist letztlich. Aber auch die Affinität auch, also alle, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, haben sich viele, viele Jahre und machen es auch heute, beschäftigen sich mit allem, was gut ist an Schaumwein und das schmeckt man.
Genau.
Und trotzdem gibt es einen ganz eigenen, finde ich, Terroir-Abdruck beim Schaumwein.
Ja. Trotzdem will es kein Champagner sein, ne? Das ist das Schöne. Ist das Schöne, dass man nicht versucht, ja passt, wir machen einfach dasselbe, was die Champagne macht und fertig und sagen einfach immer nur, schaut's, wir haben da was, das ist so wie Champagner, nur günstiger. Du bist ja immer gefangen in dem, ja günstiger, weil dann kommt immer irgendwer und sagt, ja ich habe jetzt einen Champagner gefunden, der kostet halt 45 Euro, dann kann deins ja nicht mehr kosten. Na, dann kann es ja maximal nur mehr 25 kosten.
Mhm. Gesagt, ne? Das ist auch wieder perfekt zu der Preisdiskussion, die wir gerade geführt haben. Also ich finde gerade im Bereich Schaumwein ist es super erkennbar.
Ja.
Die technischen Möglichkeiten bzw. das Know-how ist so nah beieinander, dass sich ein höherer Preis letztlich nur noch über die Marke Champagner rechtfertigt.
Ja.
Und wir haben einfach schon zuletzt zu viel guten deutschen Sekt probiert, den man problemlos, also wirklich problemlos neben Top-Champagner stellen kann und der sich entweder daneben gut gesellt oder sogar behauptet im besten Fall.
Mhm.
Und dann kommt man mit preislichem Understatement nicht weiter.
Na. Und das ist das Schöne, was halt da jetzt gerade eben passiert mit gerade Christmann, Kaufmann, Krack, die genannten, dass da halt einfach auch Push dahinter ist und gesagt wird, hey, schaut's, so schmeckt Schaumwein aus der Pfalz, let's go.
Ja.
Wisst ihr ja in Österreich bestens Bescheid, wie man guten Schaumwein macht mittlerweile. Ne?
Ja, sicher.
Ja.
Gott sei Dank, war der lang nur da.
Genau, und die andere Entwicklung ist so, wie lotet man eigentlich oder wie entwickelt man eigentlich das Thema Riesling, Stillwein in der Pfalz? Und auch dort, finde ich, kann man einen sehr klaren Stilwechsel einfach in den letzten Jahren erkennen. Von einer Phase, die sehr von Fülle geprägt war und wo man mit viel Botrytis auch manchmal gearbeitet hat. Also das ist jetzt alles ja schon eher 10 oder 15 Jahre her, aber ich finde es trotzdem wichtig, weil es ist eigentlich so eine kurze Geschichte, in der es mindestens schon zweimal halt eine starke Stilveränderung gab. Ich bin der Überzeugung, dass der Weg, den viele Betriebe so ab den Jahrgängen 2015 eigentlich eingeschlagen haben, der richtige ist, dass man ihn gut erkennt. Und das ist auch ein Vertreter meines Erachtens dieses Weintyps, was mehr oder weniger sozusagen Low Intervention möglichst natürlich erzeugt ist und trotzdem aber eingedenk der Stärken und Schwächen der Sorte Riesling funktioniert. Das ist jetzt aus Leistadt von der Marie Adler. Das ist die Frau von unserem Agenturinhaber Christoph.
Mhm.
Und die machen zusammen Wein, wobei Marie ist die Winzerin.
Mhm.
Und Leistadt ist jetzt hier gerade quasi oberhalb von Dürkheim auf dem Berg. Dort gab es nie eine Flurbereinigung, weshalb da lange überhaupt keiner Wein machen konnte. Und gleichzeitig ist es aber auch eine der höchsten Lagen in der Pfalz. Also höher ist nur noch Odinstal mit 350 Metern, was zu einer sehr langen Vegetationsperiode natürlich führt. Und gerade beim Riesling sind 60 Jahre alte Reben, ganz kleine Parzelle, das Leistadter Kirchenstück.
Mhm.
Und weil es halt nur Landwein ist, steht halt das Kirchenpeace auf dem Etikett. Und es ist genau, das beschreibt, finde ich, die Auseinandersetzung mit der Sorte, ohne dass man aus dem Riesling was komplett anderes macht.
Mhm.
Aber auch nicht, dass man ihn so auf, ich hatte es am Anfang schon mal gesagt, so auf Spannung irgendwie vinifiziert, weil ich finde, es ein unheimlich gelassener, eleganter Wein, der so ruhig irgendwie daherkommt.
Es ruht in sich, ja.
Voll.
Genau, das ist lustig. Das geht. Das ist das Geile an Riesling.
Dass das alles geht. Wir haben mal beim Herfahren tatsächlich diskutiert, dieses Spannungsfeld zwischen den sehr traditionellen Betrieben und dann aber solchen Betrieben wie eben Marie Adler, die halt einfach es schaffen, diesen Bogen zu schlagen zwischen dem, was die Pfalz ausmacht, diesem klassischeren, und dann aber halt trotzdem das Ganze in die Moderne bringen können.
Und was aber, sag ich mal, beide Betriebstypen, also große Betriebe, die das Thema Herkunftsweine spielen, Christmann, Böcklin, mit so kleineren Betrieben verbindet, ist, dass die Weine erstmals überhaupt wirklich einen internationalen Markt haben.
Genau, ja.
Also unabhängig von dem, was sie tun, wird dort eine Stilistik gepflegt oder hat sich etabliert oder hat man entwickelt, wo wirklich von bis die Leute den Wein kaufen wollen. Und das ist sicherlich eine unheimlich gute Entwicklung, weil der Markt ist die Welt.
Ja, ja. Und du willst ja auch vergleichen mit den großen Dingen der Welt, dann musst du auch in die Welt hinaus. Wenn du sagst, hey, wir haben da so geilen Riesling, das ist eigentlich viel geiler als jeder Burgunder oder was auch immer. Ja, ist cool. Wenn du das dann nur in deinem Umkreis von 10 Kilometern verkaufst, okay.
Ja.
Aber du wüsstest ja eigentlich überall das Feedback kriegen, dass es wirklich da daneben stehen kann, neben die großen Weine. Und das geht nur, wenn es halt auch entsprechend nach außen gehst und das auch woanders getrunken wird, als wie daheim im Stübchen, und du sagst, eigentlich ist mein Wein viel besser als wie der ganze andere Schaß. Ja. Cool Story, aber.
Ja.
Jetzt waren wir eh schon bei diesen Entwicklungen in der Pfalz, bei den zwei großen, die ihr seht. Mhm. Wenn wir das Ganze deutschlandweit sehen würden, was tut sich gerade, was sind gerade so diese singulären Entwicklungsschritte, die ihr ganz besonders oft seht oder die ihr so ein bisschen, die sich verallgemeinern lassen? es sind nicht die leichten Fragen, Mr. Ballader.
Ich glaube, das ist schon regional ein bisschen unterschiedlich. Also ihr kommt ja gerade aus einer Region, die wahrscheinlich den Umbruch gerade vor sich hat oder mittendrin steckt, aus Württemberg, wo sich in den letzten 10 Jahren so viel getan hat, wie in den 30 Jahren davor nicht. Mhm. Also gerade was neue Produzenten angeht, die sich ganz wunderbar einreihen. Also ob das jetzt wirklich was kompletter Naturwein ist, um das Unwort zu sagen, wie beispielsweise Kleines Gut, oder eigentlich die perfekte Schnittstelle treffen, wie jetzt zum Beispiel Lassack zwischen Low Intervention und großer Klassik. Mhm. Und was die eigentlich alle eint, ist, dass sie sich wieder ein bisschen auf die Ursprünge, auf die autochthonen Ursprünge auch wieder rückbesinnen, ob das jetzt Trollinger oder Lemberger ist. Ihr kennt das als Blaufränkisch. Aber es ist grundsätzlich, das sind Betriebe, die verstanden haben, dass sich diese Einzigartigkeit am besten wahrscheinlich durch das ehemalige Rebsortenprofil oder eben auch das Rebsortenprofil im gewachsenen Terroir letztlich runterkochen lässt. Und das funktioniert meines Erachtens hervorragend. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu diesbezüglich. Und ich denke, das ist in anderen Regionen, wird das sehr ähnlich sein, auch wenn es natürlich in Württemberg deutlich besser erkennbar ist, weil die eben mit Trollinger und Lemberger 2 komplett autochthone Rebsorten haben. Ja. Das kann man in Franken, wird das mit dem Silvaner auch passieren oder passiert gerade. Vielleicht noch nicht so laut und nicht so sichtbar. Das ist eine Frage der Zeit, meines Erachtens.
Voll.
Eins meiner Lieblingszitate, was ich in dem Zusammenhang der Entwicklung und auch der Möglichkeiten immer gerne bringe, ist vom Stefan Reinhardt, dessen unsere Lebens- und Berufswege haben sich schon viele, viele Jahre immer geschnitten, und ich finde, er ist ein unheimlich starker Beobachter, unabhängig von seiner Rolle als einflussreicher Weinkritiker, ist er eigentlich ein super Autor, und eigentlich warte ich seit langem mal wieder auf ein neues Buch. Das würde mich sehr freuen, Stefan.
Wenn du hier zuhörst, beginn schon mal zu schreiben.
Genau. Er hat vor Jahren mit einigen Co-Autoren dieses große Wein spricht Deutsch mit Stuart, mit Fotos von Andreas Durst und so weiter geschrieben, was für mich nach wie vor ganz großartig ist und was, finde ich, in den Köpfen derer, die das sehen wollten, überhaupt mal gezeigt hat, in was für einer irrsinnig starken Weinlandschaft wir eigentlich hier leben oder auf die wir zurückgreifen können. Und er hat so ein bisschen das Bonmot geprägt von dem Sense of Place, was eigentlich das ist, was die Leute, also was das Unverwechselbare macht. Und das finde ich viel besser als das Thema Terroir, weil Sense of Place eben diese Gefühlswelt mit einschließt. Und ich finde immer, Wein ist was man bitte überhaupt gar nicht objektiv, also wir machen das vielleicht oder versuchen das in unserer Arbeit, aber spätestens bei jedem, bei dem es ankommt, ist es eben das genaue Gegenteil, und nur deshalb funktioniert es eben auch. Also weshalb gibt man dann 50 Euro für eine Flasche vergorenes Traubenmost aus? So.
Wenn es der Objektivität geben würde, würde es den Preis nicht geben. Ja.
Und diesen Sense of Place zu erkennen in all dem, was hier mit Reben bestockt ist, das finde ich ist ein Riesenthema. Und wer das kann und wer das macht und wer das schafft, das dann eben auch noch rüberzubringen, was eigentlich den Unterschied an diesem Fleck Erde zu dem anderen ausmacht, der hat gewonnen, weil das ist, sobald wir in die Sphäre der Unverwechselbarkeit und der emotionalen Berührung irgendwie eintreten, dann ergibt das alles mit dem Wein einen Sinn. Und um auf die Diskussion mit der Alkoholkritik zurückzukommen, das wird es sicherlich auch sein, was da überleben kann.
Richtig.
Und das haben meines Erachtens ganz, ganz viele Betriebe zum ersten Mal erkannt, weil es mittlerweile eben nicht mehr darum geht, wie man einen Acker mit irgendeiner Sorte, die möglichst gerade in aller Munde ist, in Phasen von 20 Jahren immer wieder rausreißt und neu bestockt, sondern weil da einfach, glaube ich, ein Bewusstsein geschärft wurde oder sich entwickelt hat, zu sagen, was will ich damit machen, wie werde ich damit erfolgreich, was ist die beste Sorte für den Boden, und zwar nicht für die nächsten 10, sondern eigentlich für die nächsten 100 Jahre. Mhm. Und das ist eine große Verantwortung eigentlich auch für alle Verbände, das irgendwie zu respektieren. Das ist eine bahnbrechende Entwicklung, finde ich. Das gab es so in deutschen Weinbauregionen eigentlich noch nie. Mhm. Also da hilft es auch nichts, wenn man sagt, das war vor 100 Jahren schon mal so. Das ist leider Nonsens. Also die ganzen Diskussionen, das war vor 100 Jahren schon so, berühren mich als Historiker immer wirklich mit absolutem Grausen, weil das ist einfach, das ist einfach das ist Blödsinn. Furcht, ja. Das ist eine schöne Geschichte, aber es ist Quatsch.
Ja.
Und ich finde, wenn man, wenn man ehrlich zu sich selbst ist und auch in der Entwicklung von Marken, dann darf man nichts Falsches sagen. Man kann schön verpassen, aber verpacken, aber du darfst nichts Falsches sagen. Mhm. Du darfst den Leuten keinen Quatsch erzählen. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum mir das Thema Werbeagentur immer so schwer von den Lippen geht. Und weshalb ich Kommunikation für das, was wir tun, sehr viel besser finde. Auch wenn wir natürlich originär werben, wir animieren die Leute nicht dazu, Quatsch zu erzählen, der gut funktioniert.
Mhm. Ja. Es ist auch, ich finde, Werbeagentur ist ein bisschen zu kurz gegriffen insgesamt.
Ja. Nachdem wir jetzt durchdiskutiert haben, was ihr alles macht, ist es einfach zu wenig, dieser Begriff. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast es vorher ganz kurz angeschnitten, Felix, gegründet wurde diese oder umstrukturiert in eine wirklich Weinkommunikationsagentur ist das Ganze ja worden, auf Basis von diesem Gedanken, den Menschen so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen oder diese Weinpersönlichkeit. Kann man heute überhaupt nur ordentlich Weinkommunikation machen, ohne eine Persönlichkeit in den Vordergrund zu stellen? Wenn ja, wie?
Ja, natürlich. Ja.
Die Frage ist eigentlich gestellt und dann kommt so, wenn ja, wie?
Sag doch mal kurz.
Genau, das wirst du jetzt in 3 Minuten zusammenfassen können.
Das ist gut, weil das zwingt einen, seine Gedanken zu ordnen und was Schlaues zu sagen. Ja, doch, ich finde, man kann Wein. Also es gibt Substitute für Persönlichkeit in der Weinvermarktung. Es gibt ja schon große Marken, die ohne das Persönliche tatsächlich auskommen, wofür viel Geld ausgegeben wird.
Mhm.
Also ich verbinde, wir hatten es eben von einer großen Klassik, ich verbinde mit einem Château Haute-Brillant nichts. Also nichts Persönliches.
Ja.
Keinen Menschen, gar nichts. Und trotzdem, also wenn du mich vor die Frage stellst, welchen Wein ich trinken möchte, würde ich immer sagen, mach halt ein Haute-Brillant auf, so, weil das ist was, was mich trotzdem extra berührt.
So hast du immer Power-Move, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. So, oder noch was viel anonymeres, keine Ahnung, ein Le Pin oder sowas, also wo ich auch sage, wo man sich die Frage stellt, was ist da eigentlich noch dran, außer es hat den Ruf, es hat den Preis, da würde ich schon sagen, das sind schon Weine, die einfach verdammt gut schmecken, so. Ganz, ganz subjektiv, das schmeckt mir gut und es gibt natürlich auch eine große Geschichte. Das sind ja auch Marken, die es geschafft haben von einem sicherlich mal, also auch ein Haute-Brillant ist irgendwann mal mit einem Familienbezug verkauft worden, also wo man gesagt hat, den musst du kaufen, weil den macht die Familie so und so und da würde ich sagen, die Persönlichkeit ist sicherlich, die Persönlichkeit des Winzers oder der Winzerin ist, damit funktioniert es sehr gut.
Gutes Vehikel, ja.
Ist ein gutes Vehikel, aber es ist nicht unerlässlich. Ich behaupte, wir können gute Marken konzipieren, ohne dass man da eine Person sieht, weil aber auch der Anspruch derer, die es kaufen, vielleicht gar nicht darauf abzielt.
Mhm.
Und nichtsdestotrotz ist das für einen Großteil der Betriebe, mit denen wir zusammenarbeiten, vom Zuschnitten von der Struktur her, sehr wichtig.
Ja.
Ein gutes Beispiel, finde ich, ihr hattet ja auch schon mal in Pinot von der Sophie Christmann sehr schön besprochen. Und abgesehen sozusagen von der Produktqualität, also dass sich jemand wie die Sophie dem Thema Pinot Noir zum ersten Mal im Weingut so viel intensiver gewidmet hat, als das ihr Vater getan hat. Also darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass es komplett neu ist, sondern dass man es fokussiert hat. Ist es, finde ich, schon in dem Moment auch sehr stark ein Thema von Persönlichkeit, Person und von Charakter. Davon kann sich keiner freimachen. Und wir hatten es ja auch mehrfach, das ist ja eigentlich auch das Schöne.
Mhm.
Also du willst ja irgendwie, naja, das ist schon das Schönste. Also ich meine, wir würden jetzt heute auch nicht zusammen das Gespräch führen, wenn wir nicht der Meinung wären, glaube ich, dass das Sinn ergibt, sich auf der persönlichen Ebene über Dinge zu unterhalten.
Ja.
Mhm.
Oder es würde ganz anders ausfallen. Ich hätte wahrscheinlich irgendwie schon 2 Stunden lang irgendwelchen Marketing-Bullshit von mir gegeben.
Ja, genau.
Und wär nicht so schnell bei Themen, wo es um Berührung, Emotionen, um das Unverwechselbare geht, um ganz viele Dinge, die man so mit Händen eigentlich nicht greifen kann.
Ja.
Aber hat es vielleicht auch sogar noch einen kulturhistorischen Faktor, dass das speziell eigentlich in Deutschland und Österreich personenbezogen ist und im 100%. Bordeaux und Piemont eher nicht?
Das würde ich ganz stark unterschreiben, ja.
Und das war auch mein Punkt. Mhm. Ich habe es ja trotzdem zu, was sind es, 90% deutsche Betriebe wahrscheinlich, plus minus. Ich habe ein bisschen Österreicher mit dabei. Genau. Aber da ist es gefühlt, also sowohl in Österreich, wo halt der Winzer ganz, ganz stark im Vordergrund steht, bis auf ein paar. Also ihr habt ja zum Beispiel Stift Göttweig. Da sind wir wirklich bei der Brand und da sind wir bei der Geschichte. Ja. Also da ist wirklich dieses historische Thema. Und in Frankreich hast du gefühlt schon auch viel dieses historisch immer schon gut, immer schon gut, immer schon gut drinnen.
Ich glaube, ein guter Vergleich ist zum Beispiel das Elsass, was ja kulturhistorisch tatsächlich zwischen Deutschland und Frankreich irgendwo liegt. Da ist der Winzer auch ganz klein, auch im Vordergrund.
Ja, voll. Steht auch drauf, ne? Also allein wenn ich da anfange, ne? Was steht denn drauf am Etikett? Steht das Chateau drauf? Mhm. Oder ist es der Familienname und Punkt? Und der Vor- und Nachname im Normalfall dann auch, ne? Also diese Entwicklung. Und ich glaube halt, wenn du in dem handwerklichen Weinthema drinnen bist, gerade in Österreich und Deutschland, da würde ich auch wirklich dann
da kann man hinschauen,
dann brauche ich die Persönlichkeit in irgendeiner Form. Ja. Das oder zumindest die Personen, ja. Weil ich denke mir, ich finde es immer schwierig, wenn ich handwerklichen Wein verkaufe und dann ist es eigentlich nur die Marke und ich sehe nie eine Person oder ich sehe nie eine Hand. Dann tue ich mir schwer. Mhm. Dann denke ich mir so, okay, gut, du willst mir gerade erzählen, du machst alles mit der Hand und gleichzeitig zeigst du mir aber dann ein Foto von einem leeren Weingarten, von einem leeren Keller.
Ganz genau, wessen Hand?
Ja, ist immer dieses zwischen die Bildtextschere, blöd gesagt, quasi, ist halt dann sehr, sehr groß und das ist schwierig.
Man muss halt dazu sagen, wir sehen das immer sehr, sehr stark aus dem Social-Media-Kontext, weil das ist halt unser Kontext, das ist unser Background.
Absolut.
Und da tust du halt nur viel schwerer, wenn du keine Persönlichkeit hast, die du herzeigen kannst. Ganz, ganz, ganz schwierig.
Und andersrum, wer schaut sich denn auch irgendwie ein Profil an, wo niemand drauf ist?
Genau.
Also, niemand.
Es ergibt keinen Sinn.
Ich hätte noch eine Frage, weil wir gerade schon so ein bisschen diskutiert haben, großteils Deutschland, ein bisschen Österreich. Gibt es No-Gos, wo ihr sagt, wenn Kunde, Kundin kommt mit dem Hintergrund, Umfeld, wo ich von vornherein schon sagt, das schauen wir sich nicht einmal an, weil das ist nichts für uns?
Oh, der Michi.
Oder sagt ihr, nein, diesen ersten Termin und das Verkosten, das machen wir trotzdem mal?
Wir reden immer erstmal mit allen. Hm. Es gibt aber auch, da sind wir wieder bei dem sehr persönlichen. Es gibt einfach Kunden, mit denen kannst du nicht.
Ja.
Da muss man sich dann entweder sehr anstrengen, dass das funktioniert, aber eigentlich, ich würde schon sagen, das ist eher zum Scheitern verurteilt, also im besten Sinne. Du kommst über irgendeinen Punkt, kommst du nicht drüber, wenn es nicht menschlich, wenn es nicht von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Es geht nicht darum, dass man sich super versteht, aber also ich habe da zum Glück nur sehr wenige Erinnerungen. Ich finde das schon tatsächlich unerträglich, wenn in einem Gespräch oder in einer Kennenlernsituation jemand meint, er muss sich über den anderen erheben. Mhm. Was passieren kann, weil wir ja auch teilweise mit Kunden zu tun haben, die vielleicht aus einem völlig anderen Bereich kommen, also die in das Thema Wein eigentlich gerade so reinschmecken. Aber da, das ist jetzt auch meine ganz subjektive Meinung, ich behaupte, es ist zum Scheitern verurteilt. Ich will damit nichts darüber aussagen, wie man sich verhalten muss. Es ist einfach, es wird nicht funktionieren und man weiß es eigentlich. Ansonsten würde ich sagen, gibt es da keine Einschränkungen. Mhm. Obwohl ich ein sehr politischer Mensch bin, versuche ich tatsächlich eigentlich das Thema Politik aus der Geschäftsbeziehung irgendwie rauszuhalten. Mhm. Wenn sich es natürlich aufdrängt, gibt es auch da Grenzen.
Ja, klar.
Also ganz klar. Aber da kann ich mich auch jetzt irgendwie nicht dran erinnern, dass das irgendwie mal schon mal Thema gewesen wäre. Auf dieser zwischenmenschlichen Ebene ist es, finde ich, ganz wichtig, anzuerkennen, der eine macht diesen Job gut, der andere macht den anderen gut und wir versuchen eigentlich gut miteinander zu matchen. Und auf der Ebene, wo es funktioniert, gibt es alles von einfach super professionell, was ich persönlich einfach sehr schätze. Das ist für mich eigentlich, womit man mir die größte Freude macht. Also wenn alle irgendwie so gut arbeiten, dass alle als ihre Arbeit betrachten, was man da tut, bis hin zu richtig großen Freundschaften, die ganz tief sind und die so hier auch erst entstanden sind. Und das ist super.
Ach, das ist ja wieder das Thema Wein.
Ja,
am Schluss. Es ist so viel Emotion, da entsteht halt dann in vielen Fällen dann auch mehr als nur Geschäftsbeziehung daraus. Das kannst du, glaube ich, gar nicht verhindern. Und ich glaube, es wäre sogar geschäftsschädigend, würde es das verhindern. Weil du bist selber so emotional drinnen, du hast Kundin, Kunde, die genauso emotional drinnen sind. Und wenn du dann sagst, so, stopp. Also jetzt, dass wir sich da jetzt zusammensetzen und nochmal bei einem Glas Wein drüber diskutieren, das kann ich nicht machen, weil das ist ja eigentlich eine Geschäftsbeziehung. Wird wohl schwierig.
Das Alleressentiellste ist ja dann trotzdem, den Kunden, die Kundin wirklich zu verstehen. Die ja. Bewegungen, also die Gedanken, die Hintergründe hinter dem, wieso sie die Sachen tun, die sie tun. Und ich glaube, da ist eine Freundschaft wahrscheinlich förderlich am allerersten. Mhm. Dann kannst du erst wirklich dahinter schauen, wieso das so ist, wie es ist.
Das stimmt, ja.
Oder zumindest halt eine gute Bekanntschaft.
Oder zumindest eine gute Bekanntschaft.
Genau. Sein, aber halt so das, dass man sagt, ja, wenn man sich irgendwo im Lokal trifft und dann kurz plaudert, dann erfahre ich ja wieder ein paar Details ja, mehr eben. Darüber, genau. Was da eigentlich gerade vielleicht auch tatsächlich die Probleme sind, die vielleicht in so einem Workshop noch gar nicht so leicht auszukitzeln waren.
Ja. Also was in dem Zusammenhang auch aufgefallen, also was auch auffällt, ist, wir haben uns ja auch im Laufe der Jahre immer wieder versucht zu professionalisieren, was unsere Strukturen angeht. Und ich glaube, vor 6 oder 7 Jahren haben wir eben da auch nochmal so eine zweite Projektmanagement-Ebene eingezogen. Also sprich, jemand, der bei uns anruft, landet bei jemandem, beim Florian Croissant im Zweifelsfalle, der das dann super verteilt, also der alle Anrufe entgegennimmt und vor allen Dingen natürlich bei Bestandskunden einfach so kleinere Dinge einfach koordiniert. Was ich finde, was die Arbeitsabläufe sehr viel besser gemacht hat, also vor allen Dingen auch für unsere Kundinnen und Kunden. Und was aber natürlich da ein bisschen verloren gegangen ist, ist halt das tatsächlich, also so der ganz persönliche, direkte Kontakt, den gibt es natürlich in laufenden Projekten. Also da ist jeder von uns sozusagen immer der direkte Ansprechpartner, direkte Ansprechpartnerin. Und da muss doch der ein oder andere Kunde, der einfach schon ganz lange bei uns ist, das auch ein bisschen irgendwie akzeptieren lernen. Und wir mussten verstehen, dass es auch dann doch ein Thema ist, wenn du halt nicht direkt irgendwie Felix oder Christoph oder sowas anrufst, um irgendwas zu klären. Manches, was positiv oder gut gemeint ist und auch im Sinne unserer Kundinnen und Kunden entschieden wurde, führt halt doch dazu, dass jemand auf der anderen Seite vielleicht denkt, ach, ein bisschen Liebesentzug.
Ja, ja.
Das war das irgendwie. Ja, doch, weil ich verbuch's immer, also sehr, das soll sehr positiv eigentlich gemeint sein. Es ist tatsächlich so. Es hat häufig, man kennt es selbst, es ist nicht so gemeint. Es ist gut gemeint und es ist auch gut gedacht. Es führt aber dazu, dass vielleicht so ganz enge Kundenbeziehungen, die früher wirklich immer so 1:1 sozusagen ausgemacht wurden, da hat sich einfach ein bisschen was verändert. Ich behaupte, wir sind dadurch sehr viel professioneller auch geworden.
Ja.
Aber ganz klar, das sind so, können schon auch so Störgeräusche sein, die darauf hinweisen, wie eng eigentlich das zumindest von der einen oder anderen Seite halt auch gesehen wird, diese Zusammenarbeit, weil wir ja sehr häufig einfach auch wirklich ganz viele intime Dinge erfahren und dann werden wir auch häufig gefragt, wie macht ihr das eigentlich mit so vielen Kunden, die so nah beieinander sind? Und ich kann immer nur sagen, offensichtlich ganz gut, weil sonst würden wir es nicht machen.
Genau.
Ja. Also das ist auch sehr häufig so dieses Thema, ja, ihr arbeitet für den und den, dann könnt ihr nicht für den. Und dann sage ich, natürlich. Also wieso? Im Gegenteil. Also gerade eigentlich.
Ist eigentlich für beide hilfreich.
Ja, so ist es.
Absolut. Also je mehr Überblick du hast, ja, und ich glaube, es ist wirklich gut. Und das Schönste finde ich ja eigentlich, wenn man auch sagen kann, wann hast du dich eigentlich mal mit Kollege XY unterhalten? Ihr fahrt doch zur selben Messe und dann ist der oder die ist noch dabei. Lasst doch noch zusammen irgendein Side-Event oder irgendwas machen, weil es ist doch eigentlich cool und den Bereichen stört ihr euch doch gar nicht, sondern da ergänzt sich das eigentlich. Und da muss ich sagen, da finde ich es eigentlich super, dass wir da so viele Betriebe haben, die häufig nah beieinander liegen. Und
ja, und am Schluss ist es trotzdem alles, was wir da überall machen oder ihr macht, sind kleine Regionen. Da geht es darum, gemeinsam zu zeigen, was kann diese Region. Und nicht, sie Angst zu machen, dass der Nachbar quasi dir dann 3 Flaschen quasi abnimmt, weil er die an einen Kunden quasi von sich verkauft. Wenn wir gemeinsam tun, verkaufen wir 5.000 Flaschen jeder mehr, weil das Renommee steigt. Also Eigentlich ist es gut, wenn man den Nachbar, die Nachbarin kennt und schätzt und auch gemeinsam was tut, in eine Stoßrichtung stoßen kann.
Ich finde das auch immer so unverständlich und krass, dass es nicht viel mehr so kleinere Erzeugergenossenschaften gibt, also ja, wo sich mehrere kleine Betriebe tatsächlich mit einer Idee zusammentun. Also dass jemand mit der Idee mal auf uns zugekommen wäre, ist extrem selten. Mhm. Und mir geht es jedes Mal so. Also gerade wenn man da wieder in Württemberg unterwegs ist und sieht, dass das Genossenschaftssystem dazu führt, dass die Preise am Boden sind, dass es keine überregionale Vertriebsstruktur gibt, dass das dazu führt, dass viele Weinberge jetzt halt brachfallen werden, die in kulturell bedeutsamen Weinlagen liegen und so weiter. Aber ich sage, die 5 Besten, es wird doch völlig reichen, wenn ihr zusammenarbeitet. Mhm. Aber
ich glaube, ich kenne aus jedem Anbaugebiet, aus Deutschland, Österreich, sonst woher mindestens eine Geschichte von jemandem, der sich missverstanden fühlt und nicht integriert in die Gruppe eigentlich als Winzer und sagt, ja gut, das, was ich vor 30 Jahren gemacht habe, ja, das fanden die damals alle scheiße. So. Und dann ist es meistens die Entwicklung. Oftmals haben solche Visionäre recht und dann nach 30 Jahren sind es natürlich die Coolen wieder. Da mag man sich dann im Zweifel und das ist halt natürlich völliger Schmarrn.
Ja. Voll. Hast du da eine Abschlussfrage?
Ich habe tatsächlich nur 15 Fragen, aber wir sind bei einer Stunde 35.
Das war schon bewusst, dass du nur 15 Fragen hast. Ich würde einmal auf eine plädieren.
Okay, passt. Eine, die wahrscheinlich kurz beantwortbar ist, aber mal schauen. Ihr habt doch ein paar Kunden und Kundinnen in Österreich. Gibt es irgendwelche Differenzen in der Arbeit mit den Kunden in Deutschland und denen in Österreich? Irgendwas, was sich wirklich auffällt?
Wie sage ich das jetzt, um einen dazu nicht zu beleidigen?
Also uns kannst du schon beleidigen.
Ja. Ich glaube,
wir beleidigen auch zurück.
Ja, das ist vollkommen fein. Wir sind es gewohnt. Ich denke, das Felix hat es am Anfang schon gesagt, in Österreich herrscht ein sehr, sehr hohes Verständnis für Ästhetik und für Stil sicherlich auch. Ich will das Deutschland nicht absprechen, ganz im Gegenteil. Aber ich finde, man merkt das immer schon.
Ich finde, es gibt eine größere Grundkenntnis, dass Marketing ein wichtiges Instrument ist, um sich zu verkaufen.
Wirklich?
Ja.
Mhm.
Ja.
Spannend.
Ja.
Es gibt auch eine ganz andere Werbelandschaft als in Deutschland. Also ich finde, ich kenne einige One-Woman- oder One-Man-Shows sozusagen, die gute Grafiker sind mit einem sehr, sehr guten konzeptionellen Verständnis. Mhm. Es gibt Top-Fotografen, die sich auch im Bereich Wein schon über Jahre etabliert haben. Ich führe es tatsächlich darauf zurück, dass es eben dieses 10-Jahres-Gap gibt, was ganz klar auf den Weinskandal zurückgeht oder so als Aufwachmoment sicherlich ein Punkt war. Also es mussten viel früher Lösungen gefunden werden. Mhm. Ich finde schon, dass es in Österreich ein größeres Bewusstsein und eine größere Offenheit gibt an diese sehr komplexen Themen heranzugehen. Und es gibt eine größere Bereitschaft, tatsächlich das Ganze als Invest zu sehen und zu begreifen. Mhm. Möglicherweise, das ist meine ganz verwegene Idee, dass es eine sehr, sehr viel bessere Struktur von Banken auf dem Land gibt.
Gute alte Recker.
Oh, Giebeldach, let's go.
Ja, also ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen, auch bei denen, die Kredite für Unternehmen zur Verfügung stellen, für Investitionen in die Infrastruktur und in die Vermarktung, gibt es ein größeres Bewusstsein dafür, dass es eine Notwendigkeit ist. Mhm. Und da stößt man in Deutschland vielfach schon an die Grenzen, weil Wein, ich sag's nochmal, in Deutschland nicht diese Rolle spielt. Mhm. Selbst in den Weinbauregionen nicht. Das finde ich einen ganz entscheidenden Unterschied.
Sehr, sehr interessant, weil wir einfach diesen Einblick in den deutschen Weinmarkt natürlich und in diese ganze Systematik überhaupt nicht haben. Mhm. Sehr, sehr spannend.
Ja, vor allem, dass uns Offenheit zugeschrieben wird, das finde ich schon super.
Ja, unerwartet, aber cool.
Das ist noch selten passiert, aber zumindest irgendwo.
Wunderbar. Ja,
ich finde schon, Offenheit und eine gewisse Weltläufigkeit finde ich schon.
Und ein Bewusstsein für die eigene Identität, würde ich sagen. Mhm, also in Österreich sind sich, glaube ich, schon sehr bewusst, wer sie sind und was sie ausmacht. Ja,
ja, wir differenzieren und checken uns gern.
Ja, und wir nehmen uns halt trotzdem nicht ernst.
Das ist sehr richtig.
Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt.
Das ist in der Mentalität sicherlich ein großer Unterschied.
Ja. Ja. Sehr gut, und dann bleibt nur unsere klassische Schlussfrage.
Fair.
Wie geht's weiter? Habt ihr irgendwelche großen Ideen für die Zukunft als Medienagenten? Oder bleibt alles genauso, wie es ist? Habt ihr irgendwelche großen Projekte, die anstehen?
Auf gar keinen Fall bleibt so, wie es ist. Erstens überholt einen die Realität ja meistens bei den Wünschen und Vorstellungen. Was ich mir wünsche und woran wir arbeiten, ist, dass wir weiterhin eine Agentur sind, die ein gutes Miteinander pflegt, die, wo wir viel Energie reinlegen, ist das Thema Familie, Arbeit, Flexibilität, Perspektiven. Wir arbeiten alle in der Branche, die mit solchen Ausgaben schon auch immer am Rande kratzt. Das heißt, man muss immer schauen, wie es geht. Also, dass wir sozusagen Perspektiven bieten können allen, die hier arbeiten und natürlich auch unseren Kunden. Ich würde tatsächlich gerne mehr Weingüter in Österreich betreuen. Aber sehe auch dort ganz klar, das, was wir gut erreichen können, also trotz Telefon, Mail, Zoom-Calls etc., das, was man eben, um genau das Vier-Augen-Gespräch führen zu können, erreichen kann. Da gibt es auch in Deutschland noch sehr viel zu tun. Aber ich sag mal, im ganzen deutschsprachigen Raum fühlen wir uns wohl und das möchte ich eigentlich
noch mehr gerne pushen.
Ja. Ein bisschen pushen. Ja. Woran wir eben seit einigen Jahren jetzt auch eben arbeiten, ist wieder tatsächlich einfach das Thema des Digitalmarketing, einfach uns da stärker zu professionalisieren. Mhm. In dem Sinne, dass wir alle dass sozusagen der Marketing-Mix auch wirklich ein Mix ist und sich alle Medien, die wir gemeinsam mit den Kunden arbeiten und für den Kunden halt gegenseitig gut connecten. Mhm. Das sind so die wichtigsten Aufgaben, glaube ich.
Ja, dieser ganze Digitalbereich, da könnte man jetzt noch mehr eigene Podcast-Folge drüber machen.
Aber da kennt ihr euch wahrscheinlich besser aus als wir.
vielleicht sind wir ein bisschen tiefer drinnen. Aber danke euch für eure Offenheit. Das war jetzt extrem, extrem spannend.
Ich wollte noch fragen, ob der Marius noch was hinzufügen Marius, will zur
Zukunft. Marius, möchtest du noch etwas hinzufügen zur Zukunft?
Oder bist du jetzt zufrieden?
Weil Felix hat das prima gesagt. Ja. ich schließe mich bei Österreich an.
Ja,
sehr cool.
Definitiv. Ja.
Schön. Freut uns natürlich.
Ja, kommt ein bisschen rum.
Sehen wir ja aus unserer Sicht auch sehr positiv, weil wir eure Arbeit da sehr, sehr schätzen und das ja schon seit längerem auch verfolgen und das muss man schon einmal eine Lanze für euch auch brechen. Das ist schon richtig cool, was ihr macht.
Yes.
Und richtig, richtig gut.
100 Pro.
Für mich schon ganz klar Ausnahmeerscheinung im deutschsprachigen Raum.
Yes.
Weil das ist echt geil, wenn man sieht, mit welcher Gesamtüberlegung da herangegangen wird. Mhm. Und ich habe trotzdem das Gefühl, alle anderen, die das irgendwie so ein bisschen machen, oder halt dann ganz viele Agenturen, die einfach halt das mitmachen, weil halt Winzerin, Winzer in Österreich ist halt meistens, den haben wir schon kennt. Der ist mit mir irgendwie schon in die Schule gegangen oder so, den habe ich halt dann gefragt. Das wird halt alles dann immer so ein bisschen von einer bestimmten Perspektive betrachtet quasi und dieses vollumfassende Denken existiert dann meistens nicht.
Ja, also es ist immer wieder spannend zu sehen, mit wie viel auf gut österreichisch Gespür ihr das macht.
Genau.
Das ist schön zu hören. Ne? Mhm. Ja.
Wunderbar.
Definitiv.
Macht glücklich.
Ja. Hört man gerne.
Ja, danke gut. auch euch für euer Interesse und
sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Und damit sind wir am Ende unserer Sonderfolge angelangt. Wir freuen uns sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps nicht an uns beide gleichzeitig schicken. Ansonsten ist es keine Überraschung mehr. Schickt uns auch gerne immer wieder Tipps zu Menschen, mit denen wir unbedingt sprechen müssen. Folgt uns ja an auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch ja immer Zusammenfassungen der Episoden mit Verkostungs- Notizen und Co. vor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.